Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge in bester Verfassung mit meiner Wenigkeit Ralf Janik aus Wien und
Moritz Moser aus Feldkirch.
Und heute geht es um die Republik und da ist ja so ein bisschen was passiert. Wir wollten ursprünglich über die Steuerreform sprechen.
Ah, schön wäre es gewesen.
Steuerreform.
Ah, Finanzausgleich. Gemeinsame Steuern. Ah, ich vermisse es jetzt schon, Ralf. Aber ja, die Republik ist natürlich ein bisschen größeres Thema als der Finanzausgleich.
Ja, es sind ja ein paar Sachen passiert. Wir haben einen neuen Kanzler und wer hätte das gedacht? Sebastian Kurz ist zumindest vorerst nicht mehr im Amt und wir werden uns heute ein bisschen auseinandersetzen mit der Frage, wie lange er denn nicht mehr im Amt sein wird. Ist seine Karriere vorbei? Ja oder nein? Was sind denn da die Anschuldigungen? Also wir haben ein dichtes Programm. Und wir werden aber auch versuchen, nicht zum x-ten Mal all das zu sagen, was ohnehin schon gesagt worden ist, von uns, von allen Kommentatoren des Landes. Also dieses Diktum, das unser ehemaliger Chef, der Michael Fleischacker, so gerne immer zitiert hat, dieses, es ist alles schon gesagt, nur noch nicht von jedem. Das nehmen wir uns zu Herzen. Wir schauen, ob es vielleicht noch ein paar Lücken gibt. Und die erste Lücke, die ich da gleich habe, ist die, Moritz, wenn ein neuer Kanzler ins Amt kommt und seit es diesen Podcast gibt, war es ja, haben wir immer unter Kurz unseren Podcast gemacht, frage ich mich gerade schon, gell?
Ja. Ich glaube, wir haben schon, die Bierlein-Regierung war schon aus dem Amt, ja.
Genau.
Aber wir hatten jetzt schon viele Kanzler in den letzten Jahren, sagen wir es mal so.
Das stimmt, also es gibt nicht so viel Stabilität, wie wir gerne hätten oder vor allem wie die ÖVP auch immer wieder betont, Stichwort Stabilität. Das wäre eine Chaosregierung, diese Allianz aus Grünen, Neos, SPÖ und der Duldung der FPÖ, diese Zweckallianz.
Es ist ja nie die ÖVP schuld, wenn irgendwas implodiert, Ralf, es sind immer die anderen.
Genau, und das ist ein schöner Anlass zu sagen, wenn schon mal sowas passiert, so ein neuer Kanzler, da weiß ich, da gibt's einen, da denke ich dann immer daran, okay, was sind da jetzt die technischen Spezifizitäten? Und da weiß ich immer, da kenne ich jemanden, der sowas weiß und der sitzt in Vorarlberg. Und was passiert denn, wenn da ein neuer Kanzler ernannt wird und ein anderer quasi zurücktritt? Was passiert? Ab wann ist der Kurz dann auch wirklich nicht mehr Kanzler? Und ab wann ist der Herr Schallenberg dann wirklich Kanzler?
Das kommt ganz drauf an. Also jetzt im konkreten Fall war es ja so.
Das ist eine Juristenantwort.
Ja, eigentlich. Nein, es ist, ja, aber ich bin ja kein Jurist, aber es kommt trotzdem drauf an.
Du bist
an.
Ein
also
de facto Jurist für mich. Ein de facto Verfassungsjurist.
Das ist eine freundliche Übertreibung, aber danke dir.
Wir hatten bei du weißt, wie gerne ich dir schmeichle.
Du weißt gar nicht, wie viel Schmeichelei ich ertragen kann. Aber wir hatten bei Faymann ja den Fall, dass der ja wirklich sofort zurückgetreten ist. Also der wollte ja auch nicht an einen Nachfolger quasi handschlagmäßig übergeben. Da war er dann auch wirklich sofort weg. Es ist witzigerweise im Bundesverfassungsgesetz nicht geregelt, was ist, wann jemand von sich aus zurücktritt, aber die herrschende Meinung geht davon aus, dass die Leute auf eigenem Wunsch ihres Amtes zu entheben sind. Oder hat man es mittlerweile geregelt? Nein, ich glaube nicht. Aber wann, dann ist es zumindest lange nicht geregelt gewesen. Bild mir aber ein, dass es immer noch nicht so ist. Jedenfalls, wenn der Bundeskanzler zurücktreten will, muss der Bundespräsident ihn des Amtes entheben. Dann gibt's kurzfristig keinen Kanzler, der Bundespräsident muss.
Aber was passiert dann, wenn der Bundespräsident sagt, ich enthebe dich nicht, auch wenn du zurücktreten willst?
Ja, das wäre dann eine schwierige Fallkonstellation, weil man eben davon ausgeht, dass man niemanden dazu zwingen kann, ein Amt auszuüben. Und dann müsste man darüber streiten, wenn der Bundespräsident davon ausgeht, dass er weiterhin Kanzler ist, er selber aber nicht und sich quasi weigert, das Amt auszuüben, weil er sagt, ich bin ja zurückgetreten. Hätten wir eine Pattsituation, die das Bundesverfassungsgesetz trotz seiner Schönheit und Eleganz nicht vorhergesehen hat.
Eine wunderschöne Pflichtübungsfallkonstellation. Fällt mir da gerade auf.
Ja, aber das ist ja böse.
Damit kann man Studenten quälen.
Ja, schon, weil es ja keine Antwort drauf gibt. Also, ich meine, ja. Also, man findet natürlich schon eine, aber es ist schon sehr böse, wenn man jetzt die Freiheit des Menschen gegen die Verfassung abwiegen lässt.
Du sagst Fall, böse, ich sag spannend.
Sollte, du unterbrichst mir öfter als ich dich normalerweise, Ralf.
So fühlt sich das an.
Ja, ich kann eh damit umgehen. Gusch. Der Bundespräsident betraut dann ein Mitglied der Bundesregierung mit der Fortführung der Geschäfte. Das ist dann mit dem einstweiligen Vorsitz in der Bundesregierung, wo man dann immer darüber streiten kann, ist er jetzt Bundeskanzler oder nicht. Ich sage ja, andere sagen nein. Er hat jedenfalls alle Rechte und Pflichten eines Bundeskanzlers, auch wenn er nur einstweilig betraut ist. Das war jetzt beim Rücktritt von Werner Faymann, Vizekanzler Mitterlehner, und danach wird dann ein neuer Bundeskanzler ernannt. Das war in dem Fall Kern. Bei Kurz war es ein bisschen anders, der ist ja nicht quasi sofort stand die Bede zurückgetreten, sondern der hat dann einen Nachfolger übergeben, wie es auch üblicherweise der Fall ist. Also da war Werner Faymann wirklich der Erste in der Zweiten Republik, der das so gemacht hat. Bei beim normalen Fall, wie wir ihn jetzt hatten, ist es so, dass der Bundespräsident quasi im selben Atemzug den bisherigen Bundeskanzler enthebt und den neuen ernennt und angelobt. Das heißt,
sind die dann im selben Raum auch, oder wie?
Normalerweise nicht. Also das ist, war auch diesmal nicht so der Fall, weil es selten so ist, dass der Bundeskanzler aus freudigem Anlass herausgeht. Ich könnte jetzt nicht darauf schwören, dass das nie der Fall war. Ich kann mir jetzt zum Beispiel vorstellen, dass bei Franitzky und Klima vielleicht so war, weil der Franitzky ja doch freiwillig gegangen ist, aber grundsätzlich ist der Altkanzler nicht dabei, wenn der Neue ernannt und angelobt wird. Muss er auch nicht sein.
Gibt es also eine juristische Sekunde, in der der Altkanzler seines Amtes enthoben ist und der neue Kanzler noch nicht in seinem Amt ist?
Ja, die gibt's. Also in dem Augenblick, wo
der... Das ist wahrscheinlich sogar mehr als eine Sekunde.
Ja, der Bundespräsident sagt dann immer so, ernenne ich hiermit und enthebe gleichzeitig. Was dann natürlich nicht drinnen ist, ist die Angelobung, und die Angelobung ist Voraussetzung für die Ausübung des Amtes. Das heißt, er hat den Bundeskanzler zwar schon im selben Atemzug ernannt wie den anderen enthoben, aber er hat ihn noch nicht angelobt, und erst mit der Angelobung tritt er sein Amt an. Das heißt, in dem Augenblick, wo der neu ernannte Bundeskanzler dann in die Hand des Bundespräsidenten das Gelöbnis leistet, ist er Bundeskanzler. Danach werden die Bestallungsurkunden ausgefertigt. Das ist dann noch ein Formalakt. Aber an und für sich ist die Verschriftlichung zur Ernennung und Angelobung nicht notwendig, aber eben Usus, um das Ganze auch für die Nachwelt festzuhalten. Und dann haben wir einen neuen Bundeskanzler, ja. Und dann wird auch die Bundesregierung neu gezählt. Also wir haben dann nicht mehr Bundesregierung Kurz 2, sondern Bundesregierung Schallenberg. Da ist ein bisschen so, wie man das bei den Juristen, glaube ich, nennt, die Mantel-Herzog-Theorie. Ich habe, glaube ich, mal mit dem Königfelder Mantel gesagt, das hat dem Herrn Lehofer nicht gefallen. Er hat mir dann freundlich darauf hingewiesen, das ist natürlich die Mantel-Herzog-Theorie, also mit dem Herzogfelder Mantel. Das heißt so viel wie, wenn der Chef nicht mehr ist, sind die anderen auch nicht mehr. Das gilt dann nur bedingt. Das heißt, es muss nicht die ganze Bundesregierung zurücktreten, wenn der Bundeskanzler zurücktritt, sondern die bleiben im Amt. Aber sie sind nicht mehr die Bundesregierung Kurz, sondern sie sind dann die Bundesregierung Schallenberg. Aber das ist eher ein politischer, politikwissenschaftlicher Zählrhythmus als etwas, das irgendwo gesetzlich vorgesehen wäre.
Aber die haben ja auch alle gesagt, sie wären unter einem anderen Kanzler als Kurz nicht mehr im Amt verfügbar, oder sie würden das nicht zulassen. Die haben doch alle auch unterschrieben. Was ist denn da passiert?
Naja, das muss man...
In so kurzer Zeit,
ja, das gerne, ist alles man ändert sehr schlecht so gealtert. Ja, das ist wirklich schlecht gealtert. Und wer hätte das auch denken können? Ne? Aber der Herr Bundeskanzler AD hat ja die Mitglieder der Bundesregierung explizit gebeten, weiterhin im Amt zu bleiben. Mit dem hat man natürlich versucht, das zu sanieren, weil er sie ja ganz lieb gebeten hat, sind sie dann von ihrem festen Willen, ohne ihn in keine Regierung zu gehen, dann wieder abgerückt. Es war natürlich, wie der Herr Arbeitsminister Kocher gesagt hat, ein Chicken Game. Und da hat man halt mit hohen Einsätzen gespielt, und die waren dann aber doch nichts wert. Also sie sind dann alle brav geblieben. Es war ja auch eine Aussendung der Regierungsmitglieder, in der auch der Staatssekretär vorgekommen ist. Das ist natürlich besonders schmerzhaft, aber ich glaube, in dieser Situation hat die ÖVP andere Probleme gehabt als Verfassungsrecht.
Ich finde es auch sehr interessant, wenn ein Ökonom offen ausspricht, dass es ein Chicken Game ist, dann kann man sich auch die Frage stellen, ist es dann überhaupt ein Chicken Game, wenn es eine der Parteien sogar ganz offen und öffentlich ausspricht, weil ein bisschen Wissenschaftler oder eben ein bisschen viel Wissenschaftler ist der Herr Kocher dann ja doch am Ende des Tages. Also das habe ich mir dann gedacht, als er wirklich öffentlich darüber tweetet und man sich dann denkt, okay, es hat eine spieltheoretische Komponente, und der sagt das auch ganz offen, eben seines Zeichens ja Ökonom. Das heißt, das ist wie wenn ich dann, weiß nicht, sowas spiele wie, wie heißt das, wo man aufeinander zufährt. Ja, ich kenne das nur als unflätig, dass man Schisshase sagt, ja. Aber wenn man das dann offen auch sagt, gut, es ändert nichts daran, dass es trotzdem darauf hinausläuft.
Na, wenn man Spieler ist und spielt, dann kann man auch wissen, dass man Spieler ist. Es bleibt trotzdem ein Spiel. Also es rationalisiert das Ganze ja nicht unbedingt, wenn man es offen ausspricht. Ich finde es eher eine ehrliche Komponente an dem Ganzen.
Immerhin, Ehrlichkeit, das ist ja genau das, was so gut ankommt. Und es so selten gibt, vielleicht eben rares Gut und deswegen umso beliebter, wenn es mal auftaucht. Das ist jetzt der Moment, wo ich ein bisschen in die Politik im Sinne von Politics gehen will, also Prozess und auch ein bisschen Politainment, weil ich habe hier vorbereitet heute ein Zitat, beziehungsweise ist die Frage, wenn es ein Interview ist, sind es sogar zwei Zitate. Es fällt jedenfalls urheberrechtlich unter die Art Filmzitat, da hat ein lieber ehemaliger Kollege von mir seine Dissertation darüber geschrieben, weil ich mir manchmal die Frage gestellt habe, was passiert, wenn man ein Video zitiert. Das ist anscheinend nicht so klar. Jedenfalls, ich gehe das Risiko ein und zitiere aus dem Interview, dem anscheinend oder sehr bemüht ersten Interview von Bundeskanzler Schallenberg, das er gegeben hat. Da war ja auch kurz so ein Wettrennen, wer hat das erste Interview, und das erste hatte die Bild-Zeitung. Der Nachteil war, dass es halt um 17.15 Uhr ausgestrahlt wurde, wo jetzt vielleicht nicht so viele Menschen gebannt vor ihren Bildschirmen gesessen sind, während die ZIP 2 gesagt hat, naja gut, oder im Allgemeinen der ORF, wir müssen jetzt nicht um jeden Preis die Ersten sein, wir wollen, dass die Leute es ja auch schauen. Jedenfalls habe ich aus diesem Interview zwischen Herrn Ronsheimer, der wirklich alle Studios des Landes oder, ich weiß nicht, ob er bei Servus TV war, aber ansonsten alle Studios des Landes, TV-Studios des Landes von innen kennengelernt hat. Er hat ja auch eine Biografie geschrieben über Herrn Kurz, er hat anscheinend auch sehr guten Zugang zum Herrn Kurz, und der hat dann eben auch jetzt einen guten Zugang zu Herrn Schallenberg. Und da möchte ich ganz kurz ein bisschen was vorspielen aus dieser ersten Frage, die er ihm gestellt hat, und da merkt man auch gleich, ich habe das übrigens mit meinen Studierenden live angeschaut, ich unterrichte ja einen Kurs dieses Jahr zu Politikwissenschaft und Recht, und wir haben uns das gleich live angeschaut und dann auch ein bisschen analysiert, weil man hat da schon gemerkt, der wollte eine knackige Aussage haben oder möglichst viele knackige Aussagen, hat dann auch entsprechende Fragen gestellt. Aber hören wir mal ganz kurz rein.
Betrugs- und Korruptionsvorwürfe, manipulierte Umfragen, Ohrschlag, Chatnachrichten, jetzt sogar die Festnahme einer Meinungsforscherin. Wie erklären Sie eigentlich Staats- und Regierungschefs, wenn die Sie jetzt antworten, wenn Sie die anrufen, was hier los ist in Österreich?
Ganz offen, ich habe als Außenminister schon in den letzten Monaten, wurde ich nie mit Fragen zu diesen Themen befasst. Und ich sehe da, ich erwarte das eigentlich auch jetzt nicht. Wir haben einen funktionierenden Rechtsstaat. Ich vertraue auf die Justiz. Wenn es etwas aufzuklären gibt, wird es aufgeklärt werden in diesem Land. Und das wird auch da so sein.
Aber spielen wir das mal durch. Ich bin jetzt Bundeskanzlerin Angela Merkel und rufe Sie an und frage, was ist in Österreich los?
Ich werde jetzt nicht ganz offen meine Gespräche, die ich mit anderen Staats- und Regierungschefs führen werde, hier vor Ihnen nachvollziehen. Ich wurde, wie gesagt, in der Vergangenheit nie darauf angesprochen.
Aber das kann jetzt ja passieren, weil Österreich ist in den Weltnachrichten mit diesen Betrugs- und Korruptionsvorwürfen.
Und werde ich ganz klar sagen, dass dort, wo eine Aufklärung erfolgen wird, ich erwarte, dass sie rascher funktioniert und dass hier die Justiz arbeiten wird. Und das hat die Vergangenheit bewiesen. Wir haben einen funktionierenden Rechtsstaat, da habe ich überhaupt nicht den geringsten Zweifel. Und ich persönlich habe ja auch schon am Montag gesagt, dass ich persönlich der Meinung bin, dass die strafrechtlichen Vorwürfe an den ehemaligen Bundeskanzler und jetzt Parteiobmann und Clubobmann Sebastian Kurz, dass die sich, erwarte ich, in Luft auflösen werden.
Das heißt, gleich mal in medias res gehen. Es gibt ja Verfahren, und immerhin, das muss man schon sagen, hat der neue Kanzler betont, die Unabhängigkeit der Justiz und den funktionierenden Rechtsstaat Österreich. Und das ist ja so ein Thema, das uns jetzt auch schon lange begleitet, diese Angriffe auf den Rechtsstaat, die linken Zellen in der linken WKStA, die auf dem linken Auge blind sind, sozusagen, um es ganz übertrieben zu sagen. Das ist ja auch Hardcore-Litigation-PR, wenn man so sagen will. Oder eben, dass auch die ÖVP vor, jetzt glaube ich, es waren in Summe zwei Pressekonferenzen gesagt hat, ja, wir haben gehört, es gibt Hausdurchsuchungen, aber ihr braucht das gar nicht probieren, es ist nichts mehr da.
Die Betonung liegt auf mehr, ja.
Das ist ja auch nicht gerade vertrauensbildend, da kann man sich dann auch fragen, woher wissen die das oder haben die das gemutmaßt?
Es war extrem unprofessionell. Also ich verstehe ja nicht, wieso die ÖVP das gemacht hat. Erstens mal haben sie halt die stellvertretende Generalsekretärin vorgeschickt, um es möglichst low-key zu machen, weil man halt dem auch nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken wollte, unter Anführungszeichen. Andererseits, was erwartet man sich, wenn man eine Pressekonferenz haltet und den Leuten erzählt, so, ja, man hat uns gesagt, dass bei uns eine Hausdurchsuchung ansteht. Ich glaube auch, das wird die letzte kritische Pressekonferenz gewesen sein, die gute Frau gehalten hat, weil ehrlich, wenn man sie hinstellt und sagt, es ist, wie du gesagt hast, nichts mehr da und damit eigentlich zugibt, dass schon mal was da gewesen sein muss, dann hat man wahrscheinlich seinen Auftrag, den man von oben gehabt hat, nicht wirklich gut erfüllt. Und auch wenn sie das jetzt sprachlich wunderbar umgebracht hätte, wäre immer noch das Geschmäckle da gewesen, dass sie halt einfach eine fucking Pressekonferenz gemacht haben, um den Leuten zu erzählen, ja, bei uns steht eine Hausdurchsuchung an, irgendwer hat es uns gesagt, wir sagen aber nicht wer, aber wir regen uns darüber auf, dass es irgendwer gesagt hat. Wer hat ihnen das gesagt? Nein, das sagt man nicht, wer es uns gesagt hat, aber man hat es uns gesagt, dass man es uns gesagt hat. Also es gibt ja diese Zusammenschnitte von dieser Pressekonferenz, die ja mehr als peinlich sind, und insgesamt hat das natürlich auch, wie du richtig sagst, bis zum gewissen Grad das Vertrauen in den Rechtsstaat erschüttert, weil ich meine, wo sind wir eigentlich, dass sich die führende Regierungspartei in diesem Land hinstellt und sagt, wir haben hinten um irgendwo gehört, dass es da jetzt eine Hausdurchsuchung geben soll. Ich meine, was war der Sinn und Zweck dahinter? Einfach nur um dann hinterher, wann man wieder mal draufkommt, dass vorab was gelöscht wurde, sagen zu können, naja, die Gerüchte waren ja eh überall und wir haben das sicher nicht aus dem ÖVP-geführten Innenministerium gewusst oder welcher andere Plan ist dahinter gesteckt? Ich verstehe es nicht ganz, aber es war eher eine diffuse Aktion.
Das ist ja auch einer der Gründe, warum das Antikorruptionsvolksbegehren ja auch fordert, also eine eigene Einsatztruppe, die eben dann losgelöst von einem Ministerium selbst und eigenständig das machen kann und vielleicht wirklich direkt an der WKStA oder überhaupt an den Staatsanwaltschaften gekoppelt ist, um da ein bisschen dieses Mauscheln da ein bisschen zu unterbinden. Natürlich wäre das jetzt auch kein Garant, aber wie du sagst, wenn das Innenminister...
Das halte ich persönlich für problematisch. Also ich bin da von kein Anhänger dieses Punktes des Volksbegehrens, ganz einfach, weil ich der Meinung bin, dass Zwangsgewalt immer politisch gebunden sein muss und das nicht sein kann, dass ich eine bewaffnete Truppe in dieser Republik habe, die Hausdurchsuchungen durchführen kann, die Zwangsmittel anwenden kann, ohne dass es dafür einen politisch verantwortlichen Minister gibt. Also das ist, finde ich, ja,
der Justizminister oder Justizministerin.
Ja, aber dann müsste der WKStA der Weisung des Justizministers unterstehen und das will das Volksbegehren ja auch nicht. Also das Volksbegehren will de facto eine völlig handlungsfreie, nicht weisungsgebundene WKStA mit einer völlig handlungsfreien, nicht weisungsgebundenen Eingreiftruppe, die bewaffnet ist. Das ist dann also halt
eine Hausdurchsuchung CIA
ja,
quasi.
Ja, es ist halt einfach nicht mehr demokratisch, weil das Ganze nicht mehr legitimiert ist. Und es, auch so sehr man sich das manchmal positiv vorstellen kann und Ding und Dang, muss man schon den Kern dieser Forderung erkennen und sehen, dass das auch problematisch sein kann.
Ja, aber wie geht man sonst damit um, dass anscheinend eben die ÖVP hat, glaube ich, seit dem Jahr 2000 das Innenministerium mit kurzer Unterbrechung von Herrn Kickl, vor dem man jetzt ironischerweise auf einmal warnt, obwohl die ÖVP ja die Partei war, die ihn überhaupt irgendwann einmal zum Innenminister gemacht hat, die Schlüssel gegeben hat in das Sicherheitszentrum der Republik. Aber gut, das nur kurz als Schelte am Rande. Aber wie willst du das sonst machen, in einem, eben wie du sagst, dass allein bei 20 oder fast 20 Jahren ÖVP-Führung einfach ein so stark ÖVP-dominiertes Ministerium, dass dann irgendwer mal sagt, ja übrigens, nächste Woche, wisst ihr, könnte sein, dass da wer vorbeischaut. Also wie willst du das verhindern?
Ich kann nicht die Republik die ganze Zeit in Panzerglas hüllen, aus Angst davor, dass irgendein korrupter Politiker auftaucht. Ich muss halt einfach auch was dazu beitragen, indem ich zum Beispiel die Beamtenschaft unabhängiger mache, indem ich die Ausschreibungen für Spitzenpositionen unabhängiger mache, indem ich dafür sorge, dass sich Leute auch beschweren können, wenn sie jetzt einen Posten nicht gekriegt haben. Das wären die Möglichkeiten, um sowas zu verhindern.
Okay, und jetzt nochmal ganz kurz zurück zu dem Interview mit dem neuen Kanzler Schallenberg. Glaubst du, dass sich da unter ihm was ändern wird?
Ja, ich glaube, der Herr Schallenberg ist jetzt niemand, dem so Sätze wie linke Zellen oder sonst irgendwas über die Lippen gehen, sondern der sagt es halt mit freundlicheren Worten. Aber ich habe jetzt von ihm auch noch keinen Frontalangriff auf die Justiz gehört. Man wird sehen, wie das Ganze weitergeht und inwieweit die ÖVP dann auch bereit ist, für den Herrn Kurz die Sache zu eskalieren. Ich vermute eher, dass das jetzt auch abnehmen wird, weil man einfach auch gemerkt hat, the game is over. Ich persönlich rechne auch nicht mehr damit, dass der Kurz nochmal Kanzler wird. Die ÖVP rudert jetzt teilweise langsamer, teilweise mehr zurück. Aber ich glaube nicht, dass da jetzt noch einmal die Justiz als Funkenhexe verbrannt wird, wie man in Vorarlberg sagen würde, sondern...
Was ist eine Funkenhexe? Es sind ja nicht alle Vorarlberger.
In Vorarlberg gibt es den Brauch des Funkens, wo man im Februar, ich glaube es ist der Sonntag nach Aschermittwoch, einen großen Holzstoß oder je nach Region kann es auch ein Turm aus Schilf zum Beispiel sein im Unterland, wo es zum Bodensee hingeht, macht man das. Und das wird angezündet, um den Winter zu vertreiben und an der Spitze dieser Türme befindet sich dann immer eine symbolische Hexenfigur, wobei es dann mittlerweile auch Einsprüche von feministischer Seite dagegen gibt und man hat sich ja, glaube ich, in irgendwelchen Orten darauf geeinigt, dass da auch jetzt jährlich abwechselnd ein Mann und eine Frau verbrannt werden soll, um das demokratisch zu machen. Ich weiß nicht, ob es jetzt auch schon eine Transpersonen-Hexen-Verbrennungsquote gibt, da bin ich überfragt. Jedenfalls, diese Funkenhexe symbolisiert halt eben das alles Böse, das man austreiben will aus dem alten Jahr und insofern eigentlich auch ein bisschen ein Sündenbock, so könnte man sagen. Und wenn die Hexe nicht abbrennt, dann muss man sie am Dorfplatz verbrennen oder vergraben und das gibt dann ein schlechtes Mojo für das jeweilige Dorf. Also es ist ein bisschen ein sehr archaischer Brauch, den es da gibt. Früher hat man das übrigens auch genutzt, um den ganzen Müll zu verbrennen, den man loswerden wollte. Das macht man jetzt mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile nimmt man nur die guten Sachen, die natürlich auch ein bisschen das Klima belasten, aber das ist halt etwas, womit man in der Tradition leider rechnen muss. Um auf das eigentliche Thema zurückzukommen, vom Funken weg, glaube ich halt eben auch, dass jetzt die Justiz vielleicht nicht so fertig gelitten hat, aber den Höhepunkt ihres Leidens unter unmittelbarer Attacke der ÖVP und ihrer Emissäre schon vorüber ist.
Ja, weil was ich sehr interessant finde bei dem Ganzen ist, dass man schon mittlerweile herausfiltern kann, was politisch am brisantesten war. Und das ist meiner Meinung nach, und ich bin damit sicher nicht alleine, eigentlich ist es gar nicht meine Meinung, sondern die von den Kommentatoren, die ich einfach übernommen habe, ist dieser Punkt mit der Nachmittagsbetreuung, also Rechtsanspruch auf Nachmittagsbetreuung, und das dürfte anscheinend auch vielen sauer aufgestoßen sein. Also, dass man wirklich aktiv destruktiv war, um sagen zu können, dass bei der Koalition Kern mit der Lena nichts weitergeht. Und da kann man auch aus dem Akt, also den ich gefunden habe, oft beim Twitter-Account von Herrn Klenk, der ganz gut herausgefiltert hat, so ein paar entscheidende Passagen. Was ich auch immer ganz witzig finde an diesem Akt, das ist so wunderbar österreichisch, dass immer alle Titel überall genannt werden. Und da steht dann eben zum Beispiel auch, dass die vorliegende, also ich zitiere jetzt, die vorliegende Chat-Kommunikation zwischen Mack Schmidt und Kurz zeigt, dass sich Mack Schmidt und Kurz sehr vertraut austauschten, so berieten sie sich, wie man auf Verhandlungen von Mack Kern mit Dr. Mitterlehner reagieren solle, wenn sie nicht mit den Plänen von Kurz übereinstimmten. Bei Unzufriedenheit von Mack Schmidt und Kurz mit dem Vorgehen des damaligen Parteiobmanns Dr. Mitterlehner besprachen sie das weitere Vorgehen, zum Beispiel im Zusammenhang mit Verhandlungen über die Bankenabgabe und Rechtsanspruch auf Nachmittagsbetreuung Ende Juni 2016, Klammer zu, sehr vertraut, was beispielsweise auch Absprachen über parteiinternes Vorgehen von Kurz inkludierte. Und dann werden eben diese Chats beispielhaft dargestellt. Und das finde ich ganz interessant. Da schreibt eben der Herr Schmidt dem Herrn Kurz im September 2016, Ende September 2016, wir müssen bei Banken aufpassen, die wollen das am Montag weiter besprechen und entscheiden. HBK, also Herr Bundeskanzler, und dann HVK, Herr Vizekanzler. Diese Abkürzungen habe ich ja durch dich gelernt, vor allem HVK kannte ich nicht. Und Co. Rufzeichen. Ziel, Nachmittagsbetreuung mit Rechtsanspruch und Vereinbarungen, Bund, Gemeinden ohne Länder, Rufzeichen, Mega-Sprengstoff, Rufzeichen. Und dann eben auch die Antwort von Herrn Kurz, gar nicht gut, und das sind, glaube ich, das sind 4 Rufzeichen, wie kannst du das aufhalten? Und dann Thomas Schmidt wieder, ich terrorisiere gerade Mara und die Person ist nicht so wichtig, dass ich sie unbedingt da jetzt namentlich nennen muss, und mache denen das klar, ich sitze da nicht drinnen. Und dann schreibt er noch, leider, und kurz Sebastian, dann bitte, und das ist dann so eine ganz entscheidende Passage, glaube ich, da steht dann auch bei dem Chat von Herrn Kurz, kann ich ein Bundesland aufhetzen? Und Schmidt darauf, das sollten wir schicken deinen Leuten heute noch die Infos. Also, ein Bundesland aufhetzen, das ist ja, was ist denn da deine Assoziation?
Meine Assoziation zu einem Bundesland aufhetzen ist ein bisschen, das klingt irgendwie nach Aufstand. Das klingt ein bisschen wie, als würden 50.000 wilde Tiroler irgendwie durch Innsbruck ziehen mit Fackeln und Heugabeln. So stelle ich mir das ungefähr vor. Natürlich war eine Landespartei und vermutlich eine Landespartei, die den Landeshauptmann stellt, damit gemeint. Aber alleine die Begrifflichkeit, ein Bundesland aufhetzen, zeigt ja, dass es vermutlich nicht zum ersten Mal passiert ist, sondern dass man dann natürlich auch die Bundesländer so ein bisschen wie die Chips im Spiel hin und her wirft und sagt so, ich setze ein Niederösterreich, was gibst du dagegen? Und vielleicht stechen ein Vorarlberg, ein Tirol und ein Salzburg gemeinsam ein Niederösterreich und eine Steiermark ist ein halbes Oberösterreich oder was auch immer. Aber unter Bundesland aufhetzen stellt man sich natürlich ein interessantes politisches Gambit vor, ja. Ich hätte jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass das damals funktioniert hat. Kurz war ja dann auch noch nicht so, wie soll ich sagen, unangefochten schon im Sattel. Also es war natürlich ÖVP-intern klar, dass er das früher oder später übernehmen wird. Das hat ja auch der Mitterlehner gesagt. Aber er war dann ja nicht dieser Herrscher mit diesen Vollmachten, die er sich ja dann auch von der Partei ausstellen hat lassen, die ihn ja wirklich als politischen Monolith in der Parteienlandschaft auch dastehen lassen. Also es gibt in keiner anderen demokratischen Partei in Österreich eine Parteiobmann, mit der man weitreichenden Vollmachten, wie sich eben der Herr Kurz die bescheinigen hat lassen. Der war er noch nicht zu dem Zeitpunkt. Also da hat er schon noch ein bisschen rudern müssen zum Aufhetzen.
Da fällt mir auch ein, ich war vor kurzem bei einer Veranstaltung von der WU, da ging es eben mal wieder um die Bundesverfassung und da war die Anna Bettina Kaiser als eine deutsche Rechtswissenschaftlerin auch geladen und das sind dann diese Momente, die man eh irgendwo im Hinterstüberl hat vielleicht, aber die einem dann erst klar werden, wenn es jemand anders mit viel mehr Expertise nochmal deutlich sagt. Die hat eben gesagt, dass so diese große Achillesferse vom Parteiengesetz ist, dass sie nicht verlangt, dass Parteien selbst auch demokratisch verfasst sind. Und sie hat dann gemeint, Kelsen hätte das damals schon bemängelt. Da brauchen wir jetzt nicht lang versuchen, was die Frage zu stellen, was würde Kelsen wohl sagen. Aber ich finde das sehr interessant, dass wir in einer Demokratie im Parteiengesetz keine Notwendigkeit haben, dass die Parteien selbst nach innen demokratisch verfasst sind. Wie siehst denn du das?
Naja, nachdem Parteien an gewisse Organe haben müssen, glaube ich, nach dem Parteiengesetz, da erwischt mir jetzt auf den kalten Fuß, ich habe gar nicht nachschauen können, aber machen wir es wie eine Povi-Prüfung. Ich glaube, im Parteiengesetz, das Parteiengesetz schreibt den Parteien schon vor, dass sie gewisse Institutionen haben müssen, was ja auch wieder impliziert, dass die ja irgendwie bestellt werden müssen. Aber ja, man hat es ja auch beim Team Stornach gesehen, das war ja auch sehr zentralistisch organisiert. Ich finde es jetzt nicht so wahnsinnig problematisch, weil ich meine, wenn eine Partei undemokratische Ansichten hat, dann wird es auch niemanden überraschen, dass die in sich nicht demokratisch ist. Und auch eine Partei, die wie ein Führerstaat unter Anführungszeichen aufgebaut ist, kann es zerlegen, wenn die anderen nicht mehr folgen wollen. Also insofern, ja, finde die deutsche Problematik eigentlich größer, wo sie den Parteien wirklich so explizite Vorschriften machen, da kann man sich auch fragen, wie demokratisch ist es, wenn das Grundgesetz verlangt, so ja, die Partei muss so und so und so und so. Da hat man jetzt auch das Problem gehabt während Corona, dass die deutsche Rechtslage, glaube ich, auch verlangt, dass da die sich persönlich treffen, die Parteitage und so weiter, und dass man das nicht online abhalten kann. Und die haben dann aufgrund dieser gesetzlichen Vorgaben einfach auch Probleme gehabt, gewisse Beschlüsse zu fällen. Das gibt's in Österreich nicht. Das hat nicht nur Nachteile, sondern auch Vorteile. Also ich würde das jetzt da nicht so einschränkend sehen.
Ich habe mir das Parteiengesetz ein bisschen angeschaut. Da steht dann eben so schön drin, ganz am Anfang, eine Verfassungsbestimmung. Die Existenz und die Vielfalt politischer Parteien sind wesentliche Bestandteile der demokratischen Ordnung der Republik Österreich. Dann ist auch eine Definition von der politischen Partei und da hat man Begriffsbestimmungen, was das eben genau ist und Rechte und Pflichten der Mitglieder müssen in der Satzung drinstehen und die Organe und deren Vertretungsbefugnis und Rechte und Pflichten der Mitglieder. Aber so richtig die Verfasstheit habe ich selber da jetzt nicht herausgelesen. Und dann hat man eben noch dann drin natürlich Wahlwerbungsausgaben, Parteienförderung, Rechenschaftsberichte eben dann drin sind, also Fördermittel und Personal, Büroaufwand und eben Spenden und wie man damit umgeht, Sponsoring und Inserate, Prüfung und Kontrolle, Unvereinbarkeiten für Wirtschaftsprüfer und so weiter und so fort. Aber so richtig, dass jetzt eben so demokratisch nach innen verfasst ist, eben das ist in der Form jetzt nicht drin, aber du liest es implizit vielleicht daraus, ja, aber eben, das ist eben die Frage, wie weit geht man, dass man die demokratische Grunderzeugung, Grunderfordernis und Grundstruktur auch vorsieht. Aber ich selber hätte auch kein Problem damit, wenn eine Partei nach innen komplett absolutistisch verfasst wäre. Ich habe auch kein Problem damit, wenn eine Partei selbst eintritt für eine Wiedereinführung der Monarchie. Da bin ich so bei der guten alten Phrase, das muss eine Demokratie schon aushalten. Aber es ist ganz interessant, dieser Blick von außen zumindest, wenn es darum geht, um wie. Weil das ist ja auch ein Punkt, den der Armin Wolf betont hat auf Twitter. Wir zitieren da jetzt immer oder paraphrasieren jetzt ständig, oder ich paraphrasiere ständig Twitter-Accounts, weil er schon angemerkt hat, Moment, Kurz hat für die ÖVP sehr viele Stimmen gebracht. Er hat die ÖVP auch auf sich zugeschnitten. Das war ja damals der Bargain, zu sagen, ich möchte damit auch mit umfassenden Vollmachten ausgestattet sein, sonst übernehme ich das nicht. Da gibt es ja bis heute diesen großen Mythos, dass er vielleicht eine ganz eigene Bewegung gestartet hätte, so Macron-Style, und man sich dann gedacht hat, gut, geben wir ihm all diese Macht, damit er uns auch wieder diesen Karren oder dieses Schiff, von dem Schallenberg auch in diesem Interview mehrfach gesprochen hat und dann auch beim Armin Wolf gesprochen hat, aber dass man gesagt hat, gut, es wird so ein faustischer Deal, ja, oder ist es faustisch oder mephistophelesisch, ja, egal, ich möchte jetzt nicht auch nicht beim Bildungsbürgertum, mich mit Bildungsbürgertum artigen Inhalten verheddern. Jedenfalls diese Art von Pakt zu sagen, gut, wir wollen die Stimmen haben, also geben wir ihm auch entsprechende Vollmacht. Ja, und das ist eben die Frage, weil eigentlich, das ist jetzt, wo wir uns da ein bisschen hin und her bewegen. Die einen sagen, er ist ja de facto noch immer an der Macht. Das war auch meine erste Reaktion. Die anderen sagen, es ist ein Abschied auf Raten. Und da würde ich vielleicht ganz gerne noch zusätzlich einen weiteren Teil von diesem Interview einspielen mit dem neuen Bundeskanzler, wo Herr Ronsheimer ihn genau mit dieser Frage konfrontiert. Wir hatten jetzt wirklich die Macht, nicht de jure. Da kann man auch wieder sagen, der Kanzler als Primus inter pares. Wie viel Macht hat er eigentlich wirklich im juristischen Sinne? Aber eben die Frage, ist er jetzt nur der Statthalter? Ist er jetzt der Platzhalter? Manche haben ja so Parallelen gezogen zu Dmitri Medvedev und seiner Amtszeit, weil wo Putin auch faktisch noch immer der wahre Machthaber war, ist natürlich doch eine gänzlich andere Situation in Russland. Aber das sind so Parallelen, die gezogen wurden. Aber ich möchte jetzt ganz kurz noch vorspielen, diesen Teil mit dem Interview, also auch aus dem Interview mit Herrn Schallenberg, wo es eben um die Frage geht, wer hat denn da jetzt das Sagen in der ÖVP und auch im Staate bzw. in der Regierung?
Lassen Sie uns über Ihre Arbeit jetzt als Kanzler sprechen. Hier von Ihrem Kanzleramt entfernt, wo bis vorgestern, ja bis Samstag Sebastian Kurz zu Hause war, ist die ÖVP-Zentrale nur rund 800 Meter entfernt. Wie unabhängig können Sie eigentlich als Kanzler arbeiten, wenn Sebastian Kurz da drüben jetzt eigentlich eine Regierungszentrale eingerichtet hat?
Also zwei Punkte dazu. In der österreichischen Bundesverfassung ist die Rolle des Bundeskanzlers ganz klar. Ich wurde am Montag zum Bundeskanzler angelobt und ich habe eine bewährte Regierungsmannschaft, mit der ich zusammenarbeiten werde. Aber etwas in der Demokratie auch ganz klar. Wir sind ja nicht in der Regierung sozusagen im Spiel der freien politischen Kräfte. Es gibt eine Koalition, eine aufrechte Koalition der ÖVP, der Christlichsozialen und der Grünen in diesem Land. Wir sind übereingekommen, dass wir diese Koalition auch fortführen werden. Und da ist es völlig normal, dass man sich mit dem Club im Parlament, das heißt so bei uns, oder eben mit der Partei abspricht. Das ist, wir sind ja sozusagen nicht freischwebend in dieser Bundesregierung.
Aber welche politisch jetzt die Richtung vor Sie oder sowas dann kurz?
Nein, wir werden uns sehr eng absprechen, ich in meiner Rolle.
Aber man hat ja manchmal auch unterschiedliche Meinungen zu politischen Themen. Ja,
deswegen, Sie oder Herr Kurz? Deswegen braucht es Abstimmung. Ganz offen, wir arbeiten seit Jahren schon zusammen, Sebastian Kurz.
Aber ja in einer unterschiedlichen Rollenverteilung. Da war Sebastian Kurz immer der Chef.
Aber ich war als Außenminister und musste da auch nicht irgendwie regelmäßig mit ihm reden, weil wir haben einen sehr starken Konsens und Übereinstimmung, was politische Fragen betrifft. Aber selbstverständlich, so wie das in allen anderen Regierungen in repräsentativen Demokratien der Fall ist, werden wir uns abstimmen. Ich habe meine Rolle.
Wer hat das letzte Wort?
Wenn es sozusagen geht um Rolle der Regierungsarbeit, ich bin als Bundeskanzler dieser Republik angelobt. Ich habe die Verantwortung gegenüber dem Parlament und dem Volk und diese Verantwortung werde ich auch wahrnehmen.
Es gibt weiterhin heftige Kritik an Sebastian Kurz, auch von Landeshauptmännern in der ÖVP und auch Stimmen, die in die Richtung gehen und sagen, eigentlich reicht das noch nicht an Konsequenzen, weil dort, Zitat, würde man ein Sittenbild erkennen in der ÖVP. Wie sehen Sie seine Rolle jetzt als ÖVP-Chef? Wie lange kann er das überleben?
Also eigentlich steht er überhaupt nicht zur Frage. Vor wenigen Wochen wurde er noch mit 99,4%, also einem fulminanten Ergebnis zum Parteiobmann, wieder bestätigt. Gerade letzten Montag, also vorgestern, mit 100% der Stimmen zum Clubobmann, also zum Chef der christlich-sozialen Partei im österreichischen Parlament gewählt. Und die Stimmen, die jetzt sozusagen hochgespielt werden, dass da der eine Landeshauptmann oder der andere etwas gesagt hätte. Ich hatte auch persönlich Kontakt mit diesen Landeshauptleuten. Vergleich mit dem deutschen Ministerpräsidenten, das stimmt so nicht. Es gibt eine unglaubliche Geschlossenheit, die hat sich schon das ganze Wochenende bewährt in der Partei, zwischen den Landeshauptleuten, den Bünden und den Abgeordneten.
Herr Moser, wie sehen Sie die Rolle von Sebastian Kurz und das Verhältnis zu den Landeshauptleuten?
Ich glaube, das ist ungefähr so wie in einer Familie. Das habe ich mir schon gedacht, dass du den ersten Teil des Interviews eingespeist hast, wo der Herr Ronsheimer den Herrn Bundeskanzler gefragt hat, naja, wie erklärt er das im Ausland, wenn man ihn da fragt, was ist da los in Österreich? Und er sagt, er ist nie darauf angesprochen worden. Das glaube ich ihm auch. Also ich glaube, das ist halt wie, wenn du in einer Familie bist, die vielleicht ein bisschen dysfunktional ist und dann gibt es diesen einen komischen Onkel, über den sich immer alle das Maul zerreißen. Und wenn er dann zu Weihnachten am Tisch sitzt, dann redet keiner über die Dinge, über die man sonst so spricht. Und dann fragt man den Onkel nicht erst, warum bist du unterm Jahr immer so deppert oder was der Schaß, den du immer auf Facebook postest oder glaubst du wirklich, dass die Erde flach ist oder was auch immer, sondern dann redet man normal miteinander und versucht da auszukommen, ohne die Sache eskalieren zu lassen. So wird es auch im Ausland sein, wenn der Herr Bundeskanzler auf Besuch fährt, werden auch die Gespräche über die Vorgänge in Österreich verstummen. Und so stellen wir das aber den Landeshauptleuten vor, weil wenn der Bundeskanzler mit denen telefoniert, werden sie ihm natürlich sagen, nein, Sauerei und nein, ich bin mir sicher, dass da nichts rauskommen wird und na, toi, toi, toi. Und dann am nächsten Tag machen sie wieder Pressekonferenz, wo sie sagen, ja, also, es ist schon eine Belastung und so. Also, das sind halt immer, an den Iden des März haben die Senatoren dem Cäsar wahrscheinlich zuerst auch noch ins Gesicht gelächelt, bevor er ihnen den Rücken zugedreht hat. Und das darf man auch nicht vergessen, dass es da eine gewisse Ambivalenz der Aussagen gibt. Das haben wir ja in den letzten Tagen auch schon gemerkt. Da werden ja teilweise sehr, sehr freundliche Presseaussendungen gemacht, oder wie, ich glaube, Gerald Loack hat das eine Landeshauptleute-Unterwerfungsschrift oder so genannt, wo sie die Landeshauptleute halt sagen, ja, na, sie stehen hinter dem Kurz, und dann kommt der Landeshauptmann von Vorarlberg und sagt so, ja, na, also sind schon schwerwiegende Vorwürfe, dann kommt der Landeshauptmann von Tirol und sagt, also na, also der Schallenberg muss da schon unabhängig handeln und so, und da gibt es halt so Absetzbewegungen, und die werden sich verstärken, und da können die in persönlichen Gesprächen viel erzählen. Da wird sich keiner mehr von denen in der Pressekonferenz verharzen für den Herrn Kurz. Diese Zeiten sind vorbei. Man hat es probiert, um die Sache noch zu retten. Das ist schiefgegangen. Der Kurz ist nicht mehr Kanzler. Ihn dorthin zurückzuhieven, wird eine Kraftanstrengung brauchen, von der ich mir nicht sicher bin, ob die Landeshauptleute sich noch zu leisten bereit sind oder auch imstande.
Ja, aber was ich dabei so interessant finde, ist, dass auch sehr viel bewusst im Reich der Ambiguität gelassen wird. Also eben, wenn der steirische Landeshauptmann spricht von diesen ungeheuerlichen Vorwürfen und betont, wie schlimm die sind oder wie schwerwiegend die sind, das kann man ja je nachdem, was man sich wünscht, unterschiedlich interpretieren. Da kann man einerseits sagen, vielleicht ist das eine Kritik an der WKStA, dass die so schwere Vorwürfe erheben. Oder man kann sagen, das ist eine Kritik an Herrn Kurz, dass da solche Vorwürfe erhoben werden. Also ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass man auch ein bisschen diese Aussagen so tätigt, dass nicht eindeutig ist, wie das zu verstehen ist, und jeder scheint sich da herauszupicken, was er hören will. Oder wie siehst denn du das, dass ja auch anscheinend, ich habe mir das ja auch angehört, dieses Interview vom Vorarlberger Landeshauptmann, und dann haben alle auf einmal gesagt, ja, der fordert da quasi oder bringt ins Spiel einen Parteiausschluss von Kurz. Das habe ich in der Passage zum Beispiel in der Form nicht rausgehört. Und wie siehst denn du dieses Gespräch oder diese Aussagen vom Landeshauptmann Vorarlbergs, der, glaube ich, auch der größte aller Landeshauptleute ist, von der Körpergröße her?
Er ist sehr groß, ja. Er ist ein großer Mann und auch sehr schlank. Er ist ja dann auch zurückgerudert. Also er hat das dann gesagt, dass er das nicht auf den Kurz gemünzt hat und so weiter und so fort. Aber auch sowas passiert einem Landeshauptmann nicht, und sowas passiert auch diesem Landeshauptmann nicht. Das war schon eine Aussage, die er sich überlegt hat. Und ich glaube, gerade der Landeshauptmann von Vorarlberg möchte eigentlich bei dieser Partie nicht mehr anstreifen. Und da wird er nicht der Einzige sein.
Es gibt Untersuchungen aus den USA, dass, man darf ja nicht vergessen, die Republicans sind ja jetzt auch nicht alle Die-Hard-Trump-Supporter, sondern einerseits waren sie ja Unterstützer, weil sie gemerkt haben, der bringt uns einfach Stimmen. Das heißt, man setzt sich auf dieses Pferd, auch wenn es kein, wie soll man es sagen, wie drücke ich das aus? Ich will jetzt nicht gleich auf Ästhetik gehen, aber wenn es ein sehr wildes Pferd ist, ein gefährliches Pferd, ein stures Pferd, ein sehr erratisches Pferd, aber man setzt sich drauf, weil dieses Pferd Rennen gewinnt. Also das ist der eine Punkt, und das ist die Frage, ob eben auch Herr Kurz eine solche Funktion haben kann, weil er einfach Stimmen bringt, und anscheinend tut er jetzt auch wieder durchs Land, und ich glaube auch ganz persönlich nicht, aber was habe ich? Ich habe meine anekdotische Evidenz von Gesprächen mit Leuten, die Kurz gut finden, und manche, die halt sagen, die Politiker sind eh alle gleich, und die vielleicht sogar noch sagen, er ist halt ein Stratege und da hat er halt sehr strategisch gehandelt, die das sogar gut finden, dieses Boykottieren eben der Nachmittagsbetreuung in dem Sinne von, ja, das zeigt, dass er Strategie kann, und also das gibt's auch, diese Interpretationsmethode, oder eben im simpelsten Sinne, dass man auch sagt als Landeshauptmann, okay, vielleicht mag man nicht alles, was man da gelesen hat, vielleicht mag man auch nicht, dass da strafrechtliche Ermittlungen gibt, aber wenn der Mann uns Wählerstimmen bringt, weil im schlimmsten Fall, wenn da jemand ist, der als Zugpferd nicht taugt, passiert uns dasselbe wie zum Beispiel im Raum Stand unter Mitterlehner noch, diese 18% im schlimmsten Fall oder eben irgendwo bei 20% herumtuckern, vielleicht von der FPÖ knapp überholt werden, oder eben sowas wie CDU, CSU in Deutschland, die auch ganz, ganz stark jetzt vom Abgang Merkels gelitten hat, dass da diese Sorge im Raum steht. Und andererseits auch ein interessanter Punkt, der auch, wo es auch Forschung gibt aus den USA zu Trump, ist, dass man da auch gemerkt hat, dass egal wie schlimm er ist und egal was er tut, wenn die Kritik von links kommt, fängt ein Solidarisierungseffekt an, dass im republikanischen Lager sich die Leute denken, ja gut, wenn er so viel kritisiert wird von den bösen und verhassten Linken, also wenn ich da die Wahl habe zwischen diesen Linken und eben Bernie Sanders und Ocasio-Cortez und wie sie alle heißen, diese Feindbilder der Republikaner. Ja, also im Zweifel ist das trotzdem unser Mann und den werde ich verteidigen vor diesen linken Bösen. Und ein bisschen in Österreich ist das vielleicht ja auch so. Ja? Also wenn da jetzt die Miesigs dieses Landes und die Klenks dieses Landes den Bundeskanzler so scharf kritisieren, dass dann vielleicht trotzdem im konservativen Lager ein Solidarisierungseffekt einsetzt, der dann dazu führt, dass man sagt, trotz allem, das ist immer noch unser Mann und die bösen linken Journalisten, und die haben ja auch alle, viele haben ja wirklich das Gefühl, alle Journalisten sind links. Das finde ich auch immer sehr interessant, weil wir ja trotzdem Krone, Österreich und Co. haben. Da war übrigens auch eine, ich weiß, ich habe gerade sehr viele Assoziationsketten, aber nur am Rande, da war auch letztens so eine Studie, wie viele Berichte negativ über Kurz waren in Österreich und wie viele positiv, und das hat man so mit Balken dargestellt, und der Balken bei negativ war verschwindend gering und der Balken bei positiv war sehr, sehr lang. Das nur kurz als Einschub. Also Österreich dürfte wirklich das am meisten pro Medium, sagen wir mal Medium, im Land sein, aber das nur als Ausflug. Aber der langen Rede kurzer Sinn, siehst du das nicht auch? Einerseits diesen Solidarisierungseffekt, wenn die Kritik von links kommt, und andererseits, dass man sagt, wir setzen auf dieses Pferd, wenn es Rennen gewinnt, auch wenn es noch mit so vielen Problemen und holprigen Elementen daherkommt.
Den Solidarisierungseffekt gibt es natürlich sicher bis zum gewissen Grad. Es gibt ja auch Leute, die ihre Anhänglichkeit zum Herrn Bundeskanzler und der von ihm vertretenen Idee fast in religiöser Art und Weise ausleben. Gleichzeitig gibt es natürlich denselben Effekt, von dem du gesprochen hast, diese Rennpferdstrategie. Ja, aber man muss auch sagen, der Kurz hat halt der ÖVP nicht viel Wahl gelassen, oder durch seine doch sehr ausgeklügelte Strategie, die ÖVP so hinunterzureiten, dass sie von ihm gerettet werden muss, hat er sie natürlich auch in eine Situation gebracht, wo sie gar nicht anders können hat. Und wenn man sich anschaut, was die ÖVP ihm damals alles versprechen musste, als er die Partei übernommen hat, dann ist das eigentlich schon eine Entleibung der ÖVP. Sie hat ja auch gesagt, so, ja, der Kurz darf eine Wahlplattform gründen und wir machen halt mit, und ohne irgendwie Bedingungen zu stellen, was für eine Wahlplattform das ist und was auch immer. Also es war wirklich ein Blankoscheck, wie man ihn in der Geschichte der Zweiten Republik von einer politischen Partei an ihren Vorsitzenden noch nie gesehen hat. Das war schon sehr erstaunlich. Und ja, dieses Pferd hat Rennen gewonnen und jetzt lahmt es halt, und lahmende Rennpferde werden dann halt irgendwann zu Salami verarbeitet, und wenn sie im Rennen irgendwen niedergeritten haben, um bei dieser Metapher zu bleiben, dann wird derjenige nicht der sein, der sie vom Fleischwolf rettet. Und das ist halt auch ein Problem, das der Herr Kurz ein bisschen heraufbeschworen hat, dass er halt auch eine erkleckliche Liste an Feinden hinterlassen hat, also beziehungsweise an Menschen, die er nicht mehr so versorgt hat, wie die ÖVP sie davor versorgt hat. Muss nicht immer gut gewesen sein, aber es ist halt auch, Parteipolitik in Österreich ist immer Versorgungspolitik, und wer politisch erfolgreich ist, muss versorgen. Er muss die Leute versorgen, die ihn versorgen, und deren Leute versorgen, und wenn man nichts zum Versorgen hat, dann hat man ein Problem. Und der Herr Kurz kann jetzt nicht mehr versorgen, der Herr Kurz hat selber Probleme, und damit fällt halt einfach ein wesentliches Standbein dieses ganzen Systems weg.
Ja, aber wir wissen ja nicht, ob das Pferd wirklich lahmt. Also so die Umfragen jetzt, ich meine, die absurdeste Umfrage von allen, die ich in letzter Zeit gesehen habe, war die Frage, ob man glaubt, also von welcher Partei man glaubt, dass sie am ehesten profitieren wird. Also das ist wie eine Umfrage, wo man sagt, okay, man tut jetzt so, als wären alle Leute Politikwissenschaftler und fragt sie nach deren Meinung, wer profitieren wird. Aber das heißt ja nicht, dass die Leute auch selbst der Meinung sind, sondern dass sie halt quasi als objektive, neutrale Beobachter dann tätig werden und befragt werden. Also den Sinn von solchen Umfragen verstehe ich nicht ganz, aber ich bin auch jetzt gewiss kein Umfragenexperte. Was ich aber interessant finde, ist, dass wir noch nicht so richtig wissen, wie stark die Marke Kurz beschädigt ist, beziehungsweise ob sie noch rettbar ist, eben wenn man da jetzt wieder eine Offensive startet, wenn dann vielleicht das Verfahren wieder in Vergessenheit gerät, wenn dann vielleicht wieder das Sie sind gegen ihn, weil er für euch ist, Mantra kommt. Also deswegen glaube ich das nicht ganz, dass das wirklich vorbei ist in dem Sinne, weil eben man kann ein strafrechtliches Verfahren, das kann sich auch hinziehen, man kann es selbst auch aktiv hinziehen. Du betonst ja selber auch immer ganz gern, wenn das Strafrecht unser Standard ist, könnte Karl-Heinz Grasser immer noch im Amt sein, weil er ja nach wie vor nicht strafrechtlich, letztinstanzlich und damit rechtskräftig verurteilt ist. Also So ganz bin ich mir da nicht sicher.
Ja, aber Karl-Heinz Grasser ist auch nicht zurückgekommen in die Politik. Also er ist, das Strafrecht ist eben nicht unser Maßstab. Er ist dann auch zurückgetreten und hat keine Chance mehr gehabt, in die Politik zu gehen. Und ich glaube auch deshalb, dass es vorbei ist, nicht weil das kein Strafverfahren ist, das irgendwie in Vergessenheit gerät. Der Bundeskanzler ist Beschuldigter wegen zweier Verbrechen und einem Vergehen. Und man darf auch nicht vergessen, da sind jetzt wieder Hausdurchsuchungen gewesen, man hat wieder Dinge beschlagnahmt. Es kann sein, dass es jetzt vielleicht Kronzeugen geben wird. Angeblich ist ja erst ein Drittel dieser 300.000 Chatnachrichten vom Herrn Schmidt ausgewertet worden. Also was da noch alles auf ihn lauert, wissen wir nicht. Das ist eine andauernde Krise, die sicher nicht so schnell verschwinden wird. Außer der Herr Kurz selber verschwindet und das hat er, glaube ich, noch nicht vor. Die Frage ist halt einfach, wie viel Kometenhagel dann noch durch die Atmosphäre der türkisen ÖVP eintreten muss, um sie zum Rückzug zu bringen. Das wird man sehen. Das wird auch von der Schmerzgrenze der übrigen Persönlichkeiten in der ÖVP abhängen. Also den John McCain, der da den innerparteilichen Widerstand organisiert, hätte ich jetzt noch nicht gesehen, aber er kann ja doch durchaus noch auftauchen oder sie. Aber ich glaube halt einfach, dass das nicht mehr darstellbar ist, wann ich in einer Krise stecke, die halt eben nicht endet und nicht kleiner wird, sondern wo immer und immer und immer wieder Dinge hochkochen.
Um wieder eine Parallele zu den USA zu machen, man hat ja irgendwann bei Trump gemerkt, dass sich das auch abnützt, weil man halt irgendwie ab einem gewissen Punkt gemerkt hat, okay, alle kritisieren ihn oder alle zucken aus, weil er mal wieder was gesagt hat, was einfach nicht geht, was gegen alle Konventionen und die Courtoisie, die gilt, für Präsidenten oder eben auch schon Präsidentschaftskandidaten gebrochen hat und man dann irgendwann einmal ganz apathisch war und so, ja, hat halt wieder irgendwas gesagt. Also, dass das irgendwann einfach alles nicht mehr funktioniert hat, beziehungsweise schon am Anfang nicht so funktioniert hat, dass man zum Beispiel jetzt gesagt hat, gut, man kann den Mann nicht als Präsidentschaftskandidaten aufstellen und dann später, man kann den Mann nicht zum Präsidenten wählen. Also, irgendwann einmal nützt sich die Kritik absurderweise ab und nicht so sehr das, was passiert ist. Und irgendwann, wenn die Leute halt sehen, ah, jetzt haben sie schon wieder irgendein Chat geleakt, ja, aha, das war, na gut, ja, und Achselzucken trotzdem sagen, ja, aber immerhin ist er, was weiß ich was, ja, ich weiß jetzt nicht, was man dann noch sagt, er ist immerhin dieses und jenes, aber ich glaube, selbst wenn da immer mehr und mehr Chats kommen, irgendwann hat man sich an das gewöhnt und das regt dann, es regt ja vielleicht jetzt schon niemand mehr auf, ich weiß es selbst nicht, ja, weil man halt irgendwann sich denkt, die Politiker sind eh alle gleich.
Du darfst aber nicht vergessen, dass die Aufregung an sich ja nicht der bestimmende Faktor alleine ist, sondern dass das politische System da eine große Rolle spielt. Donald Trump ist auch deshalb im Amt geblieben, weil aufgrund der Verfassung der Vereinigten Staaten es einfach sehr unrealistisch war, dass er des Amtes enthoben wird. Das heißt, das hat immer
ja, aber der wäre auch vielleicht wiedergewählt worden, auch.
Er ist aber nicht wiedergewählt worden.
Ja, aber da war auch Corona
dazwischen. Ja, da kann man vieles hätte, täte, wäre. Er ist nicht wiedergewählt worden und damit hat sich das.
Vielleicht kommt er auch wieder.
Auch wenn der Herr Kurz wieder versuchen würde, Bundeskanzler zu werden, muss er mal jemanden finden, der ihm die Mehrheit im Nationalrat verschafft. Und diese Mehrheit sehe ich halt momentan auch nicht. Und das politische System Österreichs wird es ihm schwer machen, wieder an die Macht zu kommen. Weil auch wenn die ÖVP noch einmal stärkste Partei wird, er hat schon so ziemlich alle an Koalitionspartnern durch, die ihm diese Mehrheit verschaffen können. Wer macht denn das jetzt noch? Also auch wenn ich jetzt von jeder
die Grünen vielleicht.
Ja, wenn ich von jeder Politromantik weggehe und sage, ja, mach mal ein hartes Verhandlungsspiel und schauen, wer bietet wem was. Ich sehe jetzt diese Verhandlungsgegenstände nicht, die man da austauschen könnte, um Kurz wieder zurück ins Kanzleramt zu hieven. Und das ist der wesentlich bestimmendere Faktor als die Frage, ob sich jetzt gerade irgendjemand auf Twitter über irgendeinen Beistrich echauffiert oder sonst irgendwas, sondern ja, ich glaube, er ist jetzt halt einmal zurückgetreten, weil er sonst das Amt des enthoben worden wäre, weil der Nationalrat ihm ziemlich sicher das Vertrauen entsagt hätte. Also ich sehe jetzt nicht, dass er diesen selben Schutzschild hatte, nach Trump hatte, weil einfach das politische System das nicht hergibt. Jetzt gibt es natürlich Spekulationen, er könnte sich zum Bundespräsidenten wählen lassen und manche aufstellen.
Er ist ja seit kurzem alt genug.
Ja, aber ich auch, aber deshalb will ich auch nicht zum Bundespräsidenten gewählt und er auch nicht und du auch nicht.
Ich würde dich wählen.
Ah, danke, Ralf. Aber ich glaube, wir sind schon zu dritt an Leuten in diesem Diskussionskreis, wobei er nicht teilnimmt, die nicht Bundespräsident werden. Und der Sebastian Kurz macht keine 51% bei einer Wahl. Auch wenn man immer diese Umfragen hat, so ja, wenn sie den Kanzler direkt wählen könnten und bla bla, den wählt man eben nicht direkt. Den Bundespräsidenten wählt man direkt. Da haben die Österreicher gerne einen Opa, der freundlich salbungsvolle Worte spricht. Das wird kein 35-Jähriger mit drei Strafverfahren werden. das sind einfach alles ein bisschen illusorische Planspiele, aber ich glaube auch, dass man das jetzt nicht innerhalb der türkisen ÖVP nicht glaubt, dass das wirklich eine gangbare Variante wäre. Ich glaube, die sind jetzt noch dabei auszuloten, was sie machen wollen und eine neue Strategie zu finden. Ich fürchte nur, es wird keine geben, die sie da irgendwie rausholt, obwohl sie natürlich sehr gewiefte und talentierte Strategen sind, das muss man sagen. Aber ich weiß nicht, ob du den Text von Michael Fleischacker gelesen hast, in der Weltwoche, wo er sagt, so ja, es ist jetzt der Common Sense, dass Sebastian Kurz ja nur ein Produkt gewesen wäre ohne Inhalt, und das sieht er aber nicht so. Wobei das erste ja meine These ist. Deshalb freue mich, dass ich jetzt eine kurze Gelegenheit habe, da zu replizieren, auch wenn er es wahrscheinlich nicht hört. Aber er sagt ja, er hat immer eine Vorstellung davon gehabt, was eigentlich so ein Konservativismus, ein neuer Konservativismus sein sollte in Europa. Das mag stellenweise schon sein. Ich glaube, dass jetzt zum Beispiel ein ideologischer Punkt, den Kurz jetzt halt wirklich unabhängig von allen Marketingfragen immer vertreten hat, war, dass er nicht mit der Sozialdemokratie zusammenarbeiten will. Das ist einfach so ein Mantra von ihm. Ich glaube, er hat einfach eine sehr tiefe innere Abneigung gegen die SPÖ, aus welchen Gründen auch immer.
Und das weiß ich, das werde ich dir gleich noch erklären, aber ich lasse dich weiterhin.
Und die anderen Punkte, da sehe ich es halt einfach nicht so, weil wenn er sagt, so, ja, die Migrationspolitik, okay, aber was hat Sebastian Kurz gemacht, als er noch Integrationsstaatssekretär war? Da hat er versucht, ein positives Migrationsbild zu zeichnen, da hat er versucht, integrierend zu wirken am Anfang, bis er halt gemerkt hat, das bringt ihm nicht die Stimmen, die er gern hätte, und dann hat er es halt einfach 180 Grad gedreht. Und genauso bei anderen Themen, über die Informationsfreiheit habe ich schon an anderer Stelle gesprochen, ja, wir machen den gläsernen Staat und nicht den gläsernen Bürger, und wir bringen Österreich an die Weltspitze bei der Transparenz. Da ist nichts übrig geblieben. Das ist halt einfach ein Versprechen war, das die Leute gern hören und das sie dann wieder vergessen, aber es war ihm auch selber kein Anliegen. Also ich sehe jetzt diesen frischen, neuen Konservativismus da, ehrlich gesagt, inhaltlich nicht wirklich, und ich hätte auch die großen Reformen und Gesetzespakete, die das irgendwie befeuert hätten, nicht gesehen. Und das Einzige, was ich gesehen habe, ist, dass die ÖVP ja beim Kindergeld eine Reform gemacht hat und bei den Steuern, wo man halt jetzt einen Absatzbetrag für Kinder kriegt, okay, aber im Familienministerium sind sie immer noch nicht fähig, das Kindergeld ordentlich auszuzahlen, weil sie halt einfach dort in der Substanz Probleme haben. Und diese Substanzprobleme, die wir überall haben, in der Verwaltung und auch sonst wo, ist man halt nicht angegangen, aus Mangel an Interesse oder Fähigkeit, das sei dahingestellt.
Da bin ich ganz bei dir. Ich hatte auch immer das Gefühl, auch während Corona die ganze Zeit, weil wir da eben eigentlich gebraucht hätten, den Kurz, den man uns medial verkauft hat, eben bei dem Krone-Cover, eben der, wie die Schlagzeile, also es war ein sehr gutes Bild von ihm. Und was ist darunter gestanden? Der Krisenmanager, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber auf jeden Fall war die Suggestion eindeutig so jemand, der in der Krise alles im Griff hat. Und ich kann mich erinnern, ganz am Anfang, wo wir noch dachten, dass das ein Killer-Virus ist, wie aus einem Horrorfilm, der, wenn man jemanden nur ansieht, sich schon überträgt und in ein paar Stunden ist man tot, wo die Leute sich auch wirklich nicht auf die Straße getraut haben, dass da selbst die größten Kurzfeinde gesagt haben, gut, dass einer wie er jetzt Kanzler ist, weil er hat so gute Rhetorik, er kann die Leute jetzt davon überzeugen, sich brav an diese Maßnahmen zu halten und brav zu Hause zu bleiben. Und ich habe dann, während je länger die Pandemie gedauert hat, immer öfter gedacht, jetzt hat er so viel Macht, jetzt hat er auch so viele Freunde in den Medien, jetzt wissen wir besser denn je, warum er diese Freunde hat, und macht aber mit dieser Macht nichts. Zum Beispiel, wenn es darum geht, die Leute zu überzeugen, sich zu impfen. Zum Beispiel auch, abgesehen von Corona jetzt einmal, auch für ein Pensionssystem. Ich meine, der Mann ist in unserem Alter und wir gehören ja zu der Generation, und ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, aber ich selbst bin, was meine Pension angeht, eher skeptisch. Rechne mit der Altersarmut, beziehungsweise damit, dass ich eben so lange lehre, wie es mein Kopf irgendwie hergibt. Und auch da nichts getan. Ja. Beim Umweltthema, das ja auch eins für unsere Generation ist, für die nach uns noch viel mehr, auch da keine einschneidenden Schritte in diese Richtung gemacht. Und nur Verwaltungsreform, das ist ja ein Thema, das mich meine ganze politische Interessensbiografie hindurch begleitet hat. Nichts, nicht mal Vorstöße, irgendwie eine Verwaltungsreform. Kalte Progression. Ich sage, jede Steuerreform, die kalte Progression nicht angeht, verdient das Wort Reform nicht. Auch da nichts angegangen. Also ganz viele von diesen großen Themenblöcken, die man mit all dieser Macht behandeln könnte, sind unbehandelt geblieben, weil das halt wie mit Pokerchips, ja, da muss man ein paar Pokerchips einsetzen. Da kann es sein, dass man vielleicht ein paar Freunde verliert, aber man hat sich vielleicht ein politisches Denkmal gesetzt, dass man dann irgendwann in 10 Jahren sagt, ja, stimmt, der hat das damals gemacht. Ja. Und jetzt ist eben die Frage, wofür wird man sich, woran wird man sich bei Kurz erinnern, an welche Reform, an was einschneidend ist und ja, vielleicht wirklich daran, dass er uns allen vielleicht begründet, spieltheoretisch begründet oder nicht Angst gemacht hat am Anfang von Corona, was wirkungsvoll war. Wir hatten damals ja wirklich diesen perfekten Zeitpunkt, aber sonst von substanziellen Reformen, ja, also viel Macht um nichts. Und das ist insofern, also vor allem aus seiner Sicht oder eben auch aus machtstrategischer Sicht und auch aus für einen Konservativen, also denke ich mir, wenn ich ein konservativer Mensch wäre, fände ich es dann schade, dass man da so viel liegen gelassen hat an Chancen, was man damit hätte machen können. Das nur kurz als Replik auf deine Replik auf den Herrn Fleischhacker, auf den Michael. Ja, dann will ich noch ganz kurz nur meine These zu der SPÖ-Abneigung noch zum Besten geben, weil ich bin ja genauso wie der Kanzler ein Wiener Mitte 30. Und als Wiener Mitte 30 wächst du auf mit einer überdominanten SPÖ in der Stadt Wien und du wächst auf mit einer doch nicht überdominanten, aber doch dominanten SPÖ in der Republik, wo auch Kanzler auf Kanzler gefolgt ist und eben nicht nach Wahlen, sondern noch während dem Amt und sie sich dann nur noch bestätigen haben lassen. Ich bin aufgewachsen mit Franitzky und dann war eben noch Klima und dann war eben auch Faymann und es war irgendwie dieses Gefühl, das Land ist halt sozialdemokratisch. Und in Wien hast du dann eben oft das Gefühl gehabt...
Du hast Gusenbauer vergessen.
Ja, habe ich auch vergessen. Ja,
und den Schüssel. Bist du während Schüssel Kanzler war im Ausland gewesen, Ralf?
Ich wollte nur verdeutlichen, dass eben in dieser Phase so viele sozialdemokratische Kanzler an der Macht waren, dass man halt das Gefühl hatte, die SPÖ ist eine Übermachtspartei. Und jemand wie ich bin auch immer skeptisch bei denen, die viel Macht haben. Das heißt, wenn jetzt die SPÖ wieder an die Macht kommen sollte, jemals, werde ich wahrscheinlich sehr SPÖ-kritisch sein, weil ich halt, das ist dieser letzte Funke Liberalismus noch in mir, ich bin immer skeptisch, wenn jemand Macht hat. Das heißt, es geht mir auch gar nicht so sehr um die ÖVP, wenn ich die ÖVP oder Herrn Kurz kritisiere, sondern einfach, ich glaube, dass es wichtig ist, Machthaber zu kritisieren und sehr genau zu prüfen und sehr hohe Standards anzulegen. Und egal, welche Machthaber das sind. Und wie gesagt, wenn du in meinem Alter in Wien aufwächst, kriegst du durch diese Doppelgleisigkeit Bund und Stadt Wien das Gefühl, dass die SPÖ das Land quasi alleine regiert. Und ich glaube, irgendwann muss man sich halt von diesem Eindruck emanzipieren. Das habe ich hoffentlich getan und sieht, dass das Machtgefälle in Österreich wesentlich diverser ist und wesentlich stärker verteilt ist, weil es halt auch eine Welt außerhalb von Wien gibt. Aber ich glaube, das führt dazu, dass Herr Kurz auch in Interviews immer wieder sagt, anscheinend will das niemand, dass es mal einen Nicht-SPÖ-Kanzler gibt und dass eben dieses immer wieder und aber die SPÖ und eben aber Herr Silberstein und aber Herr Faymann hat das mit den Inseraten auch gemacht. Ich glaube, dass das daher rührt und dass das auch sehr viele auch irgendwo anspricht, dieses Suggerieren von der übermächtigen SPÖ, obwohl meiner Meinung nach doch die ÖVP eigentlich die mächtigste Partei im Land ist. Ja, und jetzt möchte ich noch dich was fragen, was anderes noch, weil du hast es eh angesprochen mit diesen Chats. Ja. Jetzt könnt ihr eben, bist du nicht alleine, das sagen sehr viele, diese Chats, da wird immer und immer wieder was aufpoppen. Ja. Und jetzt ist da die Frage, woher kommen diese Chats eigentlich? Ja, also wer liegt denn da ständig?
Ja, das weiß der Herrgott alleine. Da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, aber ich halte die wahrscheinlichste Variante für plausibel, nämlich dass einer der anderen Beschuldigten bzw. sein Rechtsvertreter diese Aktenstücke nach außen gibt. Es ist ja so in Österreich und nicht nur hier, dass Beschuldigte und eben deren Rechtsvertreter Zugriff auf Akten haben, die die Staatsanwaltschaft im laufenden Verfahren erstellt, einfach um eine effektive Verteidigung zu gewährleisten. Das heißt, es kann ja nicht sein, dass wir jetzt zum Beispiel einen riesen Wirtschaftskriminalfall haben, wo die Staatsanwaltschaft tausende Aktenseiten anhäuft und dann sagen sie, ja, wir klagen den jetzt an und quasi ab Anklage kriegen dann die Anwälte die ganzen Akten und müssen sich da durchwühlen, vielleicht innerhalb kürzester Zeit. Das ist oft nicht möglich und auch nicht sinnvoll. Deshalb ist es auch ein Anspruch an den Strafprozess, dass die Beschuldigten da laufend informiert werden über das, was die Staatsanwaltschaft ihnen vorwirft, beziehungsweise welche Ermittlungsschritte sie da setzt, solange das eben die Ermittlungen selbst nicht gefährdet. Da gibt es dann auch die Möglichkeit, solche Sachen als Verschlussakt zu führen. Das hat man ja dann auch bei der Hausdurchsuchung gesehen. Dadurch, also im Standard ist es gestanden, das ist jetzt nicht meine Idee, aber auch das erscheint mir plausibel, dass die Tatsache, dass viele Verschlussakte aufgetaucht sind in diesem Akt, eben auf die Anwälte zwar nicht zugreifen konnten, aber von denen sie gesehen haben, dass sie existieren, die Vermutung nahegelegt haben, dass jetzt wieder was passieren wird, und wenn wieder was passiert, dann vermutlich auch im Rahmen von Zwangsmaßnahmen, also Hausdurchsuchungen und so weiter. Und der Komplex Casino-Affäre, und da gehört das Ganze ja noch dazu, ist sehr groß. Der Hauptbeschuldigte ist noch immer Heinz-Christian Strache, der wird ja auch auf allen Aktenstücken als solcher angeführt. Und daneben gibt es noch etliche andere, und dass die jetzt nicht unbedingt alle super aufeinander zu sprechen sind, wundert einen jetzt nicht, und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass der eine oder andere vielleicht FPÖ-nahe Beschuldigte eine Rechnung mit dem Herrn Kurz offen hat, wobei es ja nicht der Herr Strache sein muss, der hat ja mit dem Herrn Kurz sogar telefoniert kürzlich, weil sie ja jetzt was gemeinsam haben, hat er gesagt, wobei ich nicht weiß, wie klug das ist, wenn zwei Beschuldigte miteinander telefonieren und das auch öffentlich bekannt geben, weil da gibt es ja doch noch die Verdunklungsgefahr, aber das wird die Staatsanwaltschaft zu bewerten haben.
Ob ich glaube, der Herr Strache hat es bekannt gegeben, oder? Ja, da sieht man auch, er möchte also bis heute zeigen, er ist schon noch dabei und er wird schon noch gemocht.
Das war, ich glaube, das war ungefähr so ein Gespräch wie die Chatnachrichten zwischen Schmidt und Kurz. Ich glaube, da war der Strache der Teil, der sich wahrscheinlich mehr geäußert hat, und der Kurz, ja, na, ich weiß nicht, also ich glaube, ich hätte da eigentlich kein Mäuschen sein wollen. Es gibt so Dinge, die will ich eigentlich auch gar nicht wissen. Und es ist schön, dass sie miteinander gesprochen und ihren Schmerz geteilt haben, aber ich muss jetzt da kein Teil davon sein.
Ja, das stimmt. Man kann sich schon vorstellen, dass der Strache der ist, der dann viel mehr sagt und der Kurz sich, weil eben gerade dann, wenn du so ein mächtiger oder ehemals sehr mächtiger Mensch bist, dass natürlich sehr viele Menschen, die deine Nähe suchen und vielleicht auch deine Aufmerksamkeit wollen und natürlich vielleicht auch dein Gutdünken. Und das kann man sich dann schon vorstellen, dass der Herr Kurz sich bei manchen denkt, ja, ich erfülle das Mindestmaß an Höflichkeit, um jemanden nicht zu vergraulen, aber auch nichts darüber hinaus. Also so wirkt er auf mich zumindest. Sehr kontrolliert in seiner Sympathie- und Empathievergabe.
Ich bin ja kein Jurist und ich bin auch kein Strafverteidiger, aber ich glaube, wenn ich ein Strafverteidiger wäre, dann würde ich meinem Mandanten, der Beschuldigter ist, nicht empfehlen, mit einem anderen Beschuldigten zu telefonieren und das öffentlich mitzuteilen. Aber es kann auch sein, dass Berufenere zu anderen Urteilen kommen.
Ja, aber wir sind da jetzt eben schon im Strafrecht, und diese Frage, die ich mir dann schon noch stelle, ist, naja, aber wenn es ein Verfahren gibt und wenn mal in, und es ist ja nicht so komplex wie das Grasser-Verfahren, also damit ist nicht zu rechnen, dass es wirklich so lange dauert, aber wenn da jetzt sagen wir, ich weiß nicht, jetzt tut mir so schwer mit abschätzen, wie lange das dauert, aber sagen wir, in einem Jahr kommt in der ersten Instanz der erste Freispruch, oder könnte es nicht dann passieren, dass man dann sagt, okay, all diese Vorwürfe waren falsch, es ging eigentlich um eine Hetzjagd durch die links-linke WKStA gegen jemanden, der einfach nur für das Volk da sein möchte. Glaubst du nicht, dass dann vielleicht gestärkt da wieder zurückkommen kann, nach diesen, wenn es erste Freisprüche gibt oder wenn in anderen Punkten gar nicht Anklage erhoben wird, oder ist das auch zu riskant, weil es einfach so lange dauert, bis das wirklich irgendwann endgültig abgeschlossen ist? Und selbst wenn es mal endgültig abgeschlossen ist, dann ist er ja noch immer nicht so alt, dass er vielleicht dann sagt, gut, er ist jetzt lange mal in der zweiten Reihe gewesen, vielleicht in der dritten Reihe, hat sich offiziell ganz aus der Politik zurückgezogen und steigt dann auf wie Phönix aus der Asche und ist eben kein Ikarus, der sich verbrannt hat, sondern eben er steigt neu auf. Und jetzt ist alles geklärt und er ist stärker als je zuvor und jetzt kann ihm gar niemand was anhaben.
Also Letzteres kann ich mir noch eher vorstellen als Ersteres, weil ehrlich gesagt nicht damit rechne, dass wir in einem Jahr schon ein erstinstanzliches Urteil haben werden. Also vielleicht gibt es in einem Jahr eine Anklage, aber es würde mich schon sehr wundern, wenn es so schnell geht. Und ich glaube auch, dass wir vorher wählen werden. Also die Opposition wird mit Neuwahlen und die Grünen auch werden mit Neuwahlen nicht warten, bis Sebastian Kurz sich erholt hat. Also so, bei aller Liebe zum Dilettantismus in der österreichischen Politik glaube ich nicht, dass die so fetzend deppert sind. Und die Frage, ob Sebastian Kurz verurteilt wird oder nicht, wird das Gericht zu klären haben. Also die Staatsanwaltschaft wird beweisen müssen, dass er Bestimmungstäter war bei diesen zwei Verbrechen, wie sie es ihm jetzt momentan als Beschuldigter zumindest noch nicht vorwirft, aber es ist für möglich hält. Und sie wird auch beweisen müssen, dass er die Falschaussage getätigt hat. Wenn ich das jetzt bewerten müsste, würde ich sagen, bei der Falschaussage haben sie derzeit eine größere Chance als beim anderen, womit ich aber nicht ausschließen will, dass sie beim anderen auch keine Chance haben. Also vor allem die Tatsache, dass ja jetzt im Raum steht, dass es eine oder zwei Kronzeugen geben könnte, wird wahrscheinlich für ihn eher negativ ausgehen, wann das tatsächlich der Fall ist.
Das ist jetzt der Punkt, wo ich eine Passage aus dem Akt verlesen lasse, von einer viel angenehmeren Stimme als die von uns beiden und einer viel professionelleren Stimme als die von uns beiden, nämlich vom Jakob Stadler, der ist ausgebildeter Sprecher und der hat uns eingesprochen, eine Passage, die du ja auch getwittert hast, die ganz, ganz zentral ist bei den Vorwürfen, weil abgesehen von diesem ganzen Schmuddelzeug mit den Bezeichnungen Mitterlehner der Arsch oder Arsch und worauf man sich halt dann immer wieder stürzt, um zu skandalisieren und Schlagzeilen zu machen, das ist was ganz, ganz Substanzielles, diese große Frage der frisierten Umfragen und dieser Umgehungskonstruktionen. Und da möchte ich ganz kurz jetzt diesen Teil aus dem Akt, der eben so essentiell ist und wo es um den Sukkus geht, den möchte ich jetzt mal ganz kurz anhören mit dir und mit den Hörerinnen und Hörern.
Gerade aus der Studie Betrugsbekämpfung ist nachzuvollziehen, dass sogar zahlreiche offizielle Umfrageteile parteipolitisch motiviert waren. Diese waren für den gesetzlichen Wirkungsbereich des BMF unverwertbar und wurden sogar Abteilungsleitern präsentiert. Daher müssen selbst offiziell aufscheinende Auftragssummen hinterfragt werden. Zahlreiche Verschleierungsmethoden erschweren die Aufklärung. Verdopplung der Kosten bei Studie Betrugsbekämpfung durch Legung eines neuen Angebots nach Abschluss der Studie. Nicht nachvollziehbare Verdopplung der Fördersumme der Studie Wirtschafts- und Budgetpolitik. In parlamentarischer Anfragebeantwortung nicht ausgewiesene Kosten für Online-Befragungen. Die Frage nach einem Firmennamen ohne Karmasin. Die bewusste Verwendung von Partei-E-Mail-Adressen. Die Aufforderung von Magister Magister Schmid, ihm nichts zu schicken. Die zum Schein erfolgte Änderung von Angeboten nach Leistungserbringung etc. Daher ist unabdingbar, dass relevante Vorgänge und Studien inklusive aller Mittelabflüsse aus dem BMF an Beinschab sorgfältig geprüft werden. In der Summe der erwiesenen Verdeckungshandlungen erscheint es wahrscheinlich, dass weitere Angebote tatsächlich mit einem zu hoch angesetzten Stundenkontingent erstellt wurden. Oder dass Scheinkonstruktionen, etwa über Beratungsstunden, erstellt worden sein könnten, um die Aufdeckungswahrscheinlichkeit zu reduzieren. Wohl auch, um bei näherer Prüfung ersichtliche Inkongruenzen wie anfangs bei der Studie Wirtschafts- und Budgetpolitik zu vermeiden.
Also da geht's jetzt ans Eingemachte. Und die Frau Beinschab, du hast ja auch schon angesprochen, das hat ja dann auch die Runde gemacht, hat man zum ersten Mal meiner Meinung nach wirklich gemerkt, da geht's um was. Weil die Frau ja anscheinend kurzfristig in Haft genommen wurde wegen der Gefahr, dass sie Beweismittel vernichtet. Und auch sonst, und du hast ja auch schon angesprochen, Kronzeugenregelung, das steht ja auch im Raum, dass sie da vielleicht als Kronzeugin eben aussagt und davon profitiert und andere dann eben das Nachsehen haben. Also das ist jetzt kein Spaß, ja? Das ist ein ernstes und ein echtes Verfahren und das vergessen die Leute und die Kommentatoren oft, dass es da um ein bisschen mehr geht als um irgendwelche schmuddeligen Chatnachrichten und private Chatnachrichten.
Ja. Man muss das nochmal rekapitulieren. Also da wird einem schon sehr schwer fallen, in einem Strafverfahren zu erklären, warum ich eine Pseudostudie mit dem Namen Betrugsbekämpfung bezahle als Ministerium und nachdem die Studie bereits fertig ist, wird ein weiteres Angebot zur selben Studie gelegt, mit der sich die Kosten der bereits fertigen Studie verdoppeln. Also wie erkläre ich denn das? Vor allem, wenn ich nebenbei Chats habe, wo klar ist, dass diese Studie eigentlich nur als Vehikel dienen soll, um andere Aufgaben abzurechnen. Also es wird schon argumentativ sehr schwer werden, sich da wirklich herauszuwinden. Ob die Frage ist dann eben, kann man den Bestimmungstäter dingfest machen, kann man da wirklich beweisen, dass Sebastian Kurz derjenige war, der das Ganze angeleiert hat. Oder war es vielleicht auch wirklich nicht so? War vielleicht nur Beitragstäter, haben die anderen gesagt, du Sebastian, wir machen das. Und er so, ja, gehen wir, danke für Österreich. Oder hat er mit dem was völlig anderes gemeint? Also wir wollen ja auch die Unschuldsvermutung nicht desavouieren und ihn jetzt da als Täter darstellen, aber ich sage einmal, es gibt schon schwere Argumente der WKStA, die die Ermittlungsschritte, die bis jetzt gesetzt wurden, auch rechtfertigen. Es ist ja nicht so, als ob man das jetzt aus Jux und Dollerei gemacht hat. Und ich sage einmal so, auch Staatsanwälte und auch Richter wollen in ihrem Leben noch arbeiten und vielleicht noch was werden. Und trotz aller Angriffe von der ÖVP wird sich jeder Staatsanwalt bei der WKStA und wird sich jeder Richter am Landesgericht für Strafsachen in Wien das sehr gut überlegen, ob er nach der BVT-Affäre eine Hausdurchsuchung beim Bundeskanzleramt genehmigt. Da schlafe ich mehr wie einmal drüber. Und nachdem das geschehen ist und nachdem wir ja über welche Wege auch immer die Argumente der WKStA dafür erfahren haben, glaube ich, dass eben die Strafverteidigung der Beschuldigten eine gute und lange Vorbereitung brauchen wird.
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, es gibt kaum einen Menschen in Österreich, für den die Unschuldsvermutung so sehr gilt wie für Sebastian Kurz. Also ja, nicht so, als würde man da leichtfertig einen derartig mächtigen und eben sowohl qua seines Amtes als auch seiner Position in einer großen Partei im Land einfach leichtfertig den da jetzt irgendwie gegen den ermitteln. Und du hast sie auch angesprochen, diesen Punkt mit Bestimmungstäterschaft, Beitragstäterschaft. Eben die Frage, was ist die Rolle von Herrn Kurz? Und die Frage ist die, hat er das orchestriert oder hat er zumindest davon gewusst und es gut geheißen? Das ist eben da diese zentrale Unterscheidung. Und Herr Kurz selbst und auch Herr Schallenberg haben ja auch versucht, da gab es eben ein Interview und es ist im Moment auch für die Strafrechtler ja sehr schwierig. Das heißt, medial möchte man ja jetzt eine Einordnung von Strafrechtlern. Man möchte, dass jemand mit Expertise, der gleichzeitig auch unabhängig ist, ein bisschen sagt, okay, wie viel ist denn da jetzt dran? Weil man hat ja schon oft mitgekriegt, dass da irgendwie mal was eingeleitet wird und dann bleibt eh nichts hängen. Und die ÖVP hat ja auch sehr oft angeführt, dass die WKStA, ich weiß nicht, in wie viel tausend Fällen Ermittlungen eingeleitet hat und dann war nur 1%, wo irgendwas rausgekommen ist. Das haben wir auch schon mal besprochen, dass diese Zahlen natürlich entstellt sind und diese Zahlen die Wahrheit als solche nicht wiedergeben. Und da hat man dann den Professor Kehrt, bei dem ich auch noch dazu mal in der Pflichtübung war, in die ZIP 2 eingeladen. Und das ist eben auch, und ich glaube, ihm selbst war das anscheinend auch unangenehm. Er hat dann auf Facebook geschrieben, wenn ich ihn ganz kurz zitieren darf: Leider verwendet es die ÖVP, also eben sein Interview, gerade als Argument dafür, dass Kurz unschuldig ist. Nichts lag mir ferner als das. Es ist auch nicht meine Aufgabe, das zu beurteilen. Und genau diese Passage, die habe ich jetzt genommen von Facebook, die eben der Herr Kurz auch gepostet hat, um zu sagen, ja, ich bin unschuldig. Und dann hat er eben subtil, aber doch suggeriert, dass es eben eine Art Freispruch gegeben hätte von Herrn Kehrt in seinem Interview mit ZIP 2. Und diese Passage will ich jetzt ganz gern auch vorspielen.
Und letzter Punkt noch, der mutmaßliche Bestimmungstäter, so heißt das Sebastian Kurz, der soll das alles, sagt die Staatsanwaltschaft, Kurz bestreitet das alles, der soll das alles beauftragt haben, weil er ja auch der einzige Nutznießer der ganzen Aktion quasi war, sagen die Staatsanwälte. Aber würde sie dafür nicht eine Chatnachricht oder irgendeinen anderen handfesten Beweis brauchen, wo man nachlesen kann, dass Sebastian Kurz den Auftrag gegeben hat, das alles zu machen?
Es braucht nicht unbedingt einen Auftrag, aber es muss irgendwie eine Handlung von ihm vorliegen, die Amtsträger dann im Finanzministerium dazu veranlasst haben, die Untreue oder sei es jetzt auch irgendwie die Korruptionsdelikte zu begehen. Allein der Umstand, dass es zu seinem Nutzen ist, ist sicherlich nicht ausreichend für eine Bestimmungstäterschaft. Also Bestimmungstäterschaft bedeutet eben so umgangssprachlich Anstiftung und ich brauche irgendeinen Akt, sei es jetzt eine Beauftragung oder sei es irgendwie eine Einflussnahme, dass die unmittelbaren Täter aktiv werden. Und das sehe ich jetzt momentan in dieser Anordnung der Sicherstellung eigentlich noch nicht gegeben. Also da steht eigentlich drinnen, dass es zu seinem Nutzen ist, das ist klar, aber das allein reicht für die Bestimmungstäterschaft sicher noch nicht aus.
Und das finde ich wirklich spannend, weil man da eben merkt, diese missliche Lage, in die Rechtswissenschaftler oder eben Wissenschaftler allgemein medial oft gebracht werden. Ich musste da reflexartig auch denken an eine Podcast-Folge mit Herrn Drosten, wo es darum geht, dass er, du merkst während dem Sagen, dass er sich schon denkt, ach Gott, die werden mir wieder meine Aussage im Mund verdrehen und werden das ganz falsch interpretieren, wo er eben sagt, so jetzt wäre die Zeit quasi sich anzustecken, jetzt nicht bewusst, aber das Leben normal zu leben, wenn sie geimpft sind, weil dadurch werden sie immer immuner und immer stärker immunisiert. Und der, während der das sagt, schon merkt, die werden das aus dem Kontext reißen, die werden jetzt sagen, der Drosten ist jetzt komplett gekippt und was sagt er denn da und so weiter und so fort. Und ein bisschen hatte ich das Gefühl bei diesem Gespräch, dass auch der Herr Kerz sich denkt, ich möchte alles formalrechtlich richtig sagen, aber gleichzeitig auch jetzt dann nicht mich irgendwie vielleicht instrumentalisieren lassen oder dass man mich falsch auslegt. Ja, also wir haben ja schon mal auch darüber gesprochen in einem anderen Zusammenhang, du hast ja auch richtig gesagt, dass er ja auch nicht alles weiß. Und ihm das ja auch bewusst ist, dass er nicht alle Beweise kennt. Und
er kann das ja nicht wissen und natürlich ist er Wissenschaftler und Strafrechter und gerade in so einer Situation, wo Diskussionen extrem polarisiert sind, weil es die eine Gruppe gibt, die sagt, ja, Kurz, der Verbrecher, der kehrt an die Wand, und die andere Gruppe sagt, Kurz, der Heilige, lasst ihn uns retten. Und in solchen Situationen werden alle, die dazwischen stehen und versuchen abzuwägen oder sich das auf sachlicher Basis zu überlegen, dann meistens irgendwo aufgerieben. Und an allererster Stelle natürlich die Wissenschaftler, die sich da wirklich gut auskennen und Experten sind. Weil ganz egal, was sie sagen, in Medien ist es immer verknappt. Es muss auch immer in einer Art und Weise kommuniziert werden, wie es halt nicht für ein Fachpublikum verständlich ist, sondern halt für den allgemeinen Zuhörer, Leser oder zu sehr, und da kommt nie alles rüber und das kann immer irgendwie ausgesiebt und verwendet werden, oft von beiden Seiten sogar, mit jeweils unterschiedlichsten Motivationen, und dass sich da viele für das nicht mehr hergeben wollen und sagen, na, da stelle ich mich gar nicht erst hin und liefere da eine Projektionsfläche für Befürworter und Gegner, verstehe ich auch, ne? Aber ich finde es gut, dass der Herr Professor Kerz das trotzdem gemacht hat. Und es tut mir leid für ihn, dass er in so eine Situation geraten ist, die leider Gottes bis zu einem gewissen Grad auch absehbar war.
Was ich aber auch gut finde, ist einerseits die Arbeit von Profil in der Sache und dass er auch selbst dann bereitgestanden ist, dem Profil und eben einer neuen Kategorie beim Profil, nämlich Faktiv, der Faktencheck von Profil. Und da möchte ich zitieren, da hat eben die Ines Holzmüller mit Professor Kerz einen Faktencheck gemacht, nämlich von der Aussage von Alexander Schallenberg in der ZIP 2, der eben gesagt hat, die Message war ganz klar, dass hier, was Sebastian Kurz betrifft, die strafrechtliche Verantwortung, die Suppe sehr dünn ist. Und da hat sie eben dann Herrn Kerz selbst befragt zu seiner Meinung dazu, und er hat eben gesagt, ich würde das nicht generell so sehen und das habe ich auch nicht gesagt. Persönlich bin ich der Meinung, es gibt einige Indizien, dass er in diesem System drin war. Die Strafverfolgungsbehörden stehen nun vor der Aufgabe, Beweise zu finden, die für oder gegen diesen Verdacht sprechen. Und dann war eben auch diese Frage mit der Bestimmungstäterschaft, und da zitiere ich nochmal Professor Kerz, strafrechtlich gesehen bräuchte man dafür irgendeine Einflussnahme durch Sebastian Kurz, zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Missbrauch der Finanzen des Finanzministeriums. Und dann sagt er auch noch, dass eine Beitragstäterschaft, über die wir eh schon ein bisschen gesprochen haben, auch in Betracht kommt. Und dafür würde es reichen, dass Kurz die gesetzten strafbaren Handlungen gut geheißen habe. Es müsse aber bewiesen werden, dass er über die Vorgänge Bescheid gewusst habe. Die bekannten Chats sind Indizien dafür. Und da sagt er eben noch einmal, dass es für dieses Stadium eigentlich schon eine sehr umfangreiche Beweislage gibt. Und jetzt zitiere ich ein letztes Mal. Eine 104-seitige Anordnung einer Hausdurchsuchung gibt es auch nicht oft. Das ist nicht nichts. Also da sieht man eben, und das Fazit an dieser Aussage, sie ist irreführend und als solches nicht zu verstehen, was natürlich sehr schwer ist für den juristischen Laien, auch für den Juristen selbst. Also ich bin da ein Halb- bis Viertel-Laie, nur weil ich einmal eine Strafrechtsprüfung hatte und mich jetzt immer wieder dafür interessiere und dann ausgrabe in der RDB die Kommentare, wenn was Strafrechtliches ist. Es ist trotzdem natürlich schwer nachzuvollziehen und einzuordnen und natürlich umso mehr, wenn man da nicht ganz so tief da drinnen ist. Und es hat ja, glaube ich, auch heute dann die Schlagzeile gehabt, dass Professor Kerz sich von seinem eigenen Interview distanziert, was er nicht gemacht hat. Er hat nur sich distanziert von der Instrumentalisierung des Interviews. Und da müssen Medien meiner Meinung nach auch wirklich mehr lernen, oder sie werden es eh nicht tun, aber es wäre halt schön, wenn sie ein bisschen behutsamer damit umgehen und eben nicht sagen, jemand distanziert sich vom eigenen Interview, sondern sagt,
okay. Man verheizt sich halt auch Experten mit solchen Berichterstattungen, oder dann kommt halt keiner mehr und dann hat man nur noch die Tauchsiede-Juristen, die man irgendwo ausgrabt und die einem irgendeinen Scheiß erzählt. Weil die Liste der Anwälte, die mir schon Geschichten erzählt haben, dass es einem die Haare kräuselt, die ist sehr lang, und wenn ich die dann anrufen muss, wenn mir ein Jus-Professor nichts mehr sagt, dann gute Nacht Österreich. Aber es ist manchen Medien ja sowieso wurscht, was sie schreiben, wie man auch durch die Judikatur des Oberlandesgerichtes Wien in den letzten Tagen erfahren hat. Aber Was ich noch wesentlich finde, was ein bisschen untergegangen ist, bei der Argumentation zur Beitragstäterschaft, wenn das jetzt in Frage kommen würde, statt der Bestimmungstäterschaft, also nicht, dass er derjenige war, der quasi die anderen angestiftet hat, ita est Bestimmungstäter, sondern derjenige war, der einen Tatbeitrag geleistet hat, also Beitragstäter. Da könnte man dann schon auch mit Eventualvorsatz kommen. Also wenn er das für möglich gehalten hat und sich damit abgefunden hat, dass die anderen da zu seinen Gunsten eine Straftat begehen, dann ist er auch drinnen. Also das sehen wir schon, da sind die Schranken andere und auch da ist er zu bestrafen wie der unmittelbare Täter, natürlich mit allen Abwägungen, die zu treffen sind bei der Strafzumessung. Ja, das sind Dinge, die dann eben zuerst die Staatsanwaltschaft für ihre Anklage sich überlegen muss und dann letzten Endes das Gericht für das Urteil, falls es überhaupt zu einer Anklage kommt. Ja.
Und in dem Zusammenhang ist auch ganz spannend natürlich das Verhältnis von Mack Schmidt und Kurz. Das ist natürlich da auch, und das ist auch der Grund, warum die WKStA sich so intensiv auseinandersetzt mit deren Beziehung. Und sie schreibt da auch, und ich finde diese Passage einfach so interessant, weil da man auch sieht, dass das nicht nur Küchenpsychologie ist, die Leute wie wir zwei betreiben, wenn es da jetzt darum geht, um Herrn Thomas Schmidt selbst oder eben um sein Verhältnis zu Sebastian Kurz, sondern da steht ja auch eindeutig drin, dass deren Freundschaft durch eindeutiges Über- und Unterordnungsverhältnis geprägt, Zitat Ende, ist. Und gleichzeitig schreibt sie auch, es zeigt sich aber auch, dass es offenbar problemlos möglich war, dass Kurz Mack Schmidt zurechtwies, wenn dieser, aus seiner Sicht, einen Fehler offenbar durch vertrauensseliges Ausplaudern von Interna beging, ohne dass dies zu einer nachhaltigen Beschädigung des Vertrauensverhältnisses führte. Und da finde ich ganz interessant eben, dass Herr Schmidt schreibt an Sebastian Kurz im Oktober 2018, danke, dass du mich gleich angerufen und betoniert hast. Das macht eine Freundschaft aus. Wir haben gestern geplaudert. Ich war einfach zu unachtsam. Das tut mir leid. Ich bin einer deiner Prätorianer, der keine Probleme macht, sondern löst. Liebe Grüße, Thomas. Und dann die Antwort von Sebastian Kurz. Lieber Thomas, wir kennen uns gegenseitig und halten das auch aus. War mir nur wichtig, dir das direkt zu sagen. A.L. Und eben Über- und Unterordnungsverhältnis. Ja.
Der eine schreibt von Freundschaft und der andere sagt, wir kennen uns gegenseitig. Das ist halt schon ein bisschen eigentlich eine kalte Dusche. Aber man sieht halt, der Schmidt hat sich auf den Kurz wirklich gestanden. Der wollte dem gefallen, der wollte dem helfen. Und das sieht man auch in diesen Textnachrichten, der Schmidt ist sehr dienstbar, das habe ich an anderer Stelle auch schon gesagt, und der Kurz ist oft kurz angebunden, ja, und manchmal dann halt auch wieder Danke und Sonstiges, aber es ist, wie die WKStA sagt, zumindest ist das, was man bis jetzt sieht, ein Über- und ein Unterordnungsverhältnis, wobei ich vielleicht nicht so weit gehen würde wie die WKStA und das Ganze als Freundschaft bezeichnen, weil ich glaube, das wäre dann schon eine Beziehung auf Gegenseitigkeit, die jetzt bei den beiden, zumindest nach dem, was man bis jetzt weiß, nicht so sehe. Vielleicht hat es der Herr Schmidt so gesehen, weil er hat es ja auch geschrieben, ob der Herr Kurz jetzt auch vor dem Skandal den Herrn Schmidt wirklich als Freund bezeichnet hätte, öffentlich, wage ich zu bezweifeln.
Ja, es gibt ja auch so Untersuchungen dazu, dass sehr viele Menschen Leute in ihrem Umfeld haben, die sie als Freunde bezeichnen würden, die sie aber umgekehrt nicht als Freunde bezeichnen würden. Also, dass sich das nicht immer deckt. Und auch da denke ich mir ein bisschen, also, soweit ich Einblick habe in, und man hat ja mittlerweile ein bisschen das Gefühl, dass man Herrn Schmidt auch kennt. Ja, also, der ist ein bisschen so overeager. Der hat eben auch eine sehr hohe Meinung von Herrn Kurz. Der schaut zu ihm auf. Was man auch versteht, also, der Herr Kurz ist auch wirklich eine ideale Projektionsfläche für jemanden, der wirklich alles unter Kontrolle hat, auch sich selbst sehr gut unter Kontrolle hat. Und dann gibt es natürlich Menschen um ihn herum, die eben wirklich hohe Sympathien bis Gefühle für ihn regen. Auch der Herr Janet beispielsweise, also wie der über ihn schreibt, hat man wirklich das Gefühl, das ist sein verlorener Sohn. Also der hat auch so eine überschwängliche Übersympathie. Das ist schon fast eine hybrisartige Sympathie. Während Herr Kurz selbst auch eher so empathiefrugal ist, im Zusammenhang mit Herrn Schmidt zumindest. Und vielleicht dadurch erst recht interessant wird.
Ja, also Personen des öffentlichen Lebens sind oft Projektionsflächen für persönliche psychische Bedürfnisse. Ich glaube, irgendwo habe ich mal gelesen, mehr als die Hälfte der Briten hat einmal in ihrem Leben davon geträumt, dass die Queen zu ihnen zum Tee kommt oder so. Also ungefähr so ist es ja auch beim Kurz. Und immer wenn jemand auftaucht, der halt ein Charisma hat in die eine oder andere Richtung, dann werden da Erwartungen aufgebaut und dann oft auch enttäuscht. Also das sind ja dann oft die Leute, die jemanden ganz, ganz super finden ihn dann auch ganz, ganz schrecklich dann plötzlich wieder, weil er irgendwas macht, was ihnen nicht in den Kram passt oder vielleicht ihnen auch nicht die Aufmerksamkeit schenkt, die sie sich von ihm erwartet haben. Die WKSDA hat diese Geschichten und da kommt ja auch immer wieder die Frage hoch, warum steht das überhaupt da drinnen? Das sind doch persönliche Sachen, wen geht das was an? Sie hat diese Sachen eben nicht da reingeschrieben, um damit sich Leute wie wir da küchenpsychologisch dran ergötzen können oder irgendwer sich darüber lustig macht, ob die jetzt da befreundet waren oder nicht, das soll man auch nicht. Es sind am Ende des Tages ja auch Menschen mit Bedürfnissen und Fehlern und Stärken und ich glaube jetzt auch, dass es einem Herrn Schmid und einem Herrn Kurz bei allen Differenzen, die man mit ihnen haben kann, momentan auch nicht sehr gut geht und auch das muss man sehen und einwiegen in seine persönliche Betrachtung. Aber die WKSDA macht es ja eben nicht aus diesen Gründen, sondern sie schreibt es da rein, um die innere Dartseite zu bewerten, um eben zu zeigen, dass es ein Naheverhältnis gibt und dass es ein Naheverhältnis gibt, das schon über das hinausgeht, was der Herr Kurz dann später medial kommentiert hat, wo er mehr oder weniger gesagt hat, naja, den Schmid ja kaum gekannt und so weiter und so fort. Also das kann er einem noch bekannt werden, dieser Chats eher nicht mehr erzählen, aber er hat es halt eben auch gesagt, bevor die bekannt geworden sind, was auch wieder darauf hindeutet, dass er halt bereit ist, Dinge zuzugeben, soweit sie bekannt sind und das ist halt auch nicht ein sehr vertrauenserweckendes Verhalten.
Ich hoffe, dass wir uns gegenseitig als Freunde bezeichnen, dass es hier eine Überlappung gibt in der jeweiligen Wahrnehmung des anderen.
Das kann ich bestätigen und falls die WKSDA zuhört, sie können das zum Akt nehmen.
Während wiederum die Frage nach dem Über- und Unterordnungsverhältnis bei uns, glaube ich, sich in der Form nicht stellt. Ich kann aber gerne trotzdem ein Prätorianer für dich sein, wenn es mal notwendig sein sollte. Was ich sehr interessant finde, ist eben auch, dass dann die WKSDA, dass sie auch selbst sagt, die WKSDA betont, bemerkenswert bei diesem Chat ist, dass sich Mark Schmid selbst als Prätorianer von Kurz bezeichnete, abgeleitet von den Angehörigen der Prätorianergarde, der besonders gut ausgebildeten, bezahlten, kampfkräftigen und verlässlichen Leibwache der römischen Kaiser. Und das ist natürlich etwas.
Also wie wenn du in irgendeiner Judikatur dann liest, so die, also da werden ja manchmal die dämlichsten Dinge erklärt, einfach nur damit man es halt drinstehen hat oder eine Legaldefinition. So ein Fluss ist bekanntlich ein größeres Gewässer, das talabwärts fließt oder so. Also ja, okay, man weiß, was ein Prätorianer ist, aber schön, dass die WKSDA das auch noch nachgeschaut und ausgeführt hat, damit es halt auch wirklich jeder versteht. Da ist natürlich auch klar die Intention darinnen, die wollen ja nicht klugscheißen, die wollen halt Dinge klarstellen, aber es ist natürlich graduell amüsant, wenn man es liest.
Und natürlich auch amüsant, wenn man bedenkt, dass die Prätorianer 13 römische Kaiser auf dem Gewissen haben. Also die waren jetzt nicht immer bedingungslos loyal, sondern da konnte auch, wenn jemand über die Stränge geschlagen hat, die Prätorianer dann eingreifen zum Wohle der Republik, ja, oder?
Also naja, ein Kaiser kann ja nicht zum Wohl der Republik nicht. Also da sind wir dann schon im sogenannten Prinzipat und nicht mehr in der republikanischen römischen Zeit, aber ja, die Prätorianer haben sehr viele Kaiser ums Eck gebracht und auch selber welche eingesetzt.
Zum Wohle der Res Publica, der Allgemeinheit.
Natürlich.
Der Republik in dem Sinne.
Natürlich. Also
der öffentlichen Sache, ja, Res Publica, ja. Heute Republik. Ja, also da muss ich schon einhaken, weil sonst stehe ich als Depp da.
Ja, das wollte ich natürlich. Ich wollte dich nicht bloßstellen,
Ralf. Zu spät.
Verzeih.
Angenommen.
Worum es mir eigentlich geht, ist, glaube ich, dass die Prätorianer vom Kurz bisher schon historisch übermäßig loyal waren, aber es natürlich jetzt sein kann, dass einer ausschert. Und das ist die Gefahr, die ich in diesem ganzen Komplex sehe.
Ja, ich meine, da sind jetzt noch ganz, ganz viele andere Themen, die auch noch hineinkommen, aber wir sind ja schon relativ lang unterwegs. Wir haben jedenfalls gemerkt, dass der Stoff in Österreich nie ausgeht. Weil wir hätten jetzt auch noch weiterreden können über Medien, weil da tut sich ja jetzt auch vielleicht viel. Ich glaube es zwar nicht, dass da jetzt diese Selbstreinigungskräfte der Medien am Werk sind und dieses große kollektive Hinterfragen, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber zumindest ist jetzt, einige Dinge werden jetzt öffentlich offener ausgesprochen als davor, weil eben Artikel über Fellners Tageszeitungen gab es ja davor auch schon im Dossier, die wurden halt nicht so sehr wahrgenommen und die sind jetzt natürlich sehr gut gealtert mit diesen Vorwürfen, dass er da quasi erpressen würde, die Politiker, und dass eben alle, also der Artikel heißt ja auch, wer hat Angst vor Wolfgang F. Genauso ist jetzt auch ein bisschen diese Inseratenfrage doch stärker auf dem politischen Tagesteller. Auch Herr Ronsheimer selbst hat ja Herrn Schallenberg dazu befragt, hat dann auch gesagt, in Deutschland gibt es das nicht, diese Inserate für den Boulevard, das weiß ich. Und das weiß er wirklich als jemand, der bei der Bild-Zeitung ist. Wer weiß es, wenn nicht er? Also das ist auch noch so eine Frage, die natürlich in dem Zusammenhang sich stellen wird und eine Debatte, die auf uns zukommen wird. Wie viel rauskommt am Ende, weiß ich nicht. Das wäre auch eine eigene Folge wert, aber über Medien in Österreich reden viele Medienmacher. Vielleicht ist es in Ordnung, wenn wir es nicht so sehr tun, weil das ohnehin schon sehr stark beackert wird und wir wollen ja auch nicht zu selbstreferenziell sein.
Wir wollen ja nicht die Verfassung der Medien besprechen, sondern medial die Verfassung, das ist mir lieber.
Aber ich finde, das ist gerade das, was da jetzt eben passiert ist und aufgekommen ist an Kritik, ist natürlich ein Punkt, wo ich ein bisschen Eigenwerbung mache. Wir bekommen keine Regierungsinserate, wir bekommen auch keine Medienförderung. Wir bekommen von manchen von euch Spenden, gerne auch mit Text versehen, wie zum Beispiel, ja, geht's auf ein Bier oder gönnt euch einen Kaffee. Darüber freuen wir uns auch immer sehr, also eben über diese kleinen Aufmerksamkeiten, weil es steckt ja doch ein wenig Arbeit dahinter und auch finanzielle Aufwendungen, wie zum Beispiel das Mikrofon, das sich der Moritz mittlerweile endlich gekauft hat und das auch gut funktioniert und das viel besseren Sound zu euch nach Hause bringt. Also wir freuen uns über Spenden. Der Link befindet sich in den Shownotes. Ich werde auch in die Shownotes packen ein paar Artikel, vor allem den aus dem Profil zu der Frage oder eben zu der Richtigstellung von Professor Kehrt zu seinem Interview. Und ja, jetzt hätten wir vielleicht noch Zeit für Smalltalk. Ja. Jetzt könnte man darüber reden, dass ich in Vorarlberg. Außer du machst noch irgendein Thema, wo du sagst, das fehlt uns auch noch.
Nein, nein, Smalltalk. Und du warst in Vorarlberg und hast mich nicht getroffen. Erzähl mir mehr darüber.
Ja, ich war wandern in Vorarlberg, das kann ich auch jedem empfehlen.
Ja, Nenzing, eine der wenigen FPÖ-Gemeinden in Vorarlberg im Übrigen.
Ah, das wusste ich nicht.
Aber der Nenzinger Himmel liegt auch nicht in Nenzing, das ist wieder eine besondere Vorarlberg-Sache.
Ja, wie ist denn das rechtlich? Weil auch interessant ist, dass man da nicht einfach so mit dem Privatauto rauffahren darf, sondern einen Transport in Anspruch nehmen muss.
Ob das jetzt privatrechtlich geregelt ist oder eine Verordnung der Gemeinde, da fragst du mich zu viel, aber es wird wohl eines von beidem sein.
Es war auch wunderschön, weil da gibt es wirklich Staatsgrenzen mitten im Berg, ja, da ist man dann auf einmal von Österreich nach Liechtenstein und es gibt dann auch diesen, jetzt fällt mir der Berg nicht mehr ein, wo auf einem Berg ganz oben am Gipfelkreuz die Grenze ist zwischen Österreich, Schweiz und Liechtenstein. Das heißt, wenn man einmal ums Gipfelkreuz herumgeht, war man in allen drei Ländern. Jetzt habe ich kurz nur wieder vergessen, wie dieser Berg heißt, aber...
Na, jetzt outest du mich als schlechten Wanderer, der Herr Professor Bußjäger, könntest dir sagen, ist das nicht da irgendwie bei den drei Schwestern dort oben, die liegen ja im Grenzgebiet, aber ob das jetzt... Naja, ich glaube, die drei Ländereck ist dann noch weiter unten, aber frag mich auch nicht, welches. Tut mir leid.
Aber die Staatsgrenze ist jedenfalls explizit dort oben. Das fand ich einfach wunderschön.
Es gibt ein zweites Dreiländereck zwischen Österreich und Liechtenstein und der Schweiz, weil ja Liechtenstein nicht sonderlich groß ist und das liegt im Rhein. Das ist dann auch gleichzeitig der westlichste Punkt Österreichs, wenn man den Hohen See des Bodensees nicht dazu zählt, der ja als Kondominium gilt, zumindest in österreichischer und deutscher Wahrnehmung.
Ich fange jetzt nicht die x-te Debatte rund um die völkerrechtlichen und verfassungsrechtlichen Theorien zur Aufteilung vom Bodensee an, aber die Grenzziehung ist dort wirklich sehr spannend, weil auch zwischen Liechtenstein hat Professor Bußjäger mir dann auch erklärt, dass da bei der Pfälzer Hütte, da gab es auch eine Gebietsstreitigkeit, die letzte Österreichs nach dem Zweiten Weltkrieg, wo man sich dann ausgeschnappt hat, wer bekommt, also was bekommt Liechtenstein, was bekommt Österreich, und da hat anscheinend Liechtenstein ein Sahnestückchen bekommen. War aber dann auch faktisch nicht so ein großer Unterschied, weil es anscheinend ohnehin im Privatbesitz von liechtensteinischen Staatsangehörigen ist. Also die Grenzziehung ist dort enorm spannend da oben in den Bergen.
Die Liechtensteiner besitzen relativ viel Grund in Vorarlberg, auch die Schweizer teilweise. Es gibt Schweizer Gemeinden, die sehr viel Grund im Vorarlberger Rheintal besitzen, in Lustenau, und auch die Liechtensteiner besitzen einige Almen da herüben. Das ist nicht ganz uninteressant. Ja, ich glaube, damals hat es ja eine gewisse Erbostheit auf Vorarlberger Seite gegeben, weil die Liechtensteiner ja angeboten haben, die Sache für ein paar tausend Franken zu erledigen und der Bund da nachgeben wollte und die Vorarlberger dann interveniert haben und gesagt haben, sie machen sich ja keinen Ausverkauf von Staatsgebiet. Und man hat sich dann auf irgendeine Zwischenlinie geeinigt, die wohl etwas günstiger für Liechtenstein war, aber Österreich wird es überleben.
Ah, und anscheinend gab es in dieser Gegend, wo ich wandern war, weil da habe ich dann gegoogelt und da bin ich dann gestoßen, lustigerweise auf einen Artikel von Professor Bußjäger, da gab es mal so einen Mord und von Wilderern oder so und da ging es dann auch um manch völkerrechtliche Fragen, wie zum Beispiel die Auslieferung durch die Schweiz, die natürlich nicht passiert ist, ich glaube es war 1900, also Anfang des 20. Jahrhunderts, es gab die Monarchie noch und die Monarchie wurde dann darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Schweiz ihre eigenen Staatsangehörigen nicht ausliefern würde, weil man das völkerrechtlich eben nicht tut. Und die Monarchie hat damit reagiert zu sagen, aber man möchte dafür wenigstens über den Verfahrensfortgang unterrichtet werden. Also da gab es anscheinend, das ist so eine ganz große Sache, dieser Mordfall Anfang des 20. Jahrhunderts in dieser Gegend. Und auch der große Archivar von Nenzinger Himmel, der Herr Gamon, auch der ist anscheinend sehr bemüht, diese
Gamon.
Geschichten. Ach, Gamon, siehst, ich habe immer geglaubt, das heißt Gamon. Ich bin sicher nicht der Einzige, der das falsch ausspricht.
Frag die Claudia Gamon. Die heißt jetzt mittlerweile Gamon.
Story of her life. Ja, mein Nachname wird auch immer falsch ausgesprochen. Der ist eigentlich tschechisch, würde man sagen, Janík, aber man hat mir mein diakritisches Zeichen über dem I weggenommen anscheinend und deswegen ist jetzt nur noch der Janek. Ja, das möchte ich. Also ich fühle mit euch. Vorarlberger mit dem Nachnamen Gamon.
Ja, es ist ein bisschen schwierig, aber solange du nicht Frastanz und Götzis sagst oder Bregenz, sind wir zufrieden. Es ist, die Ostösterreicher haben ein gewisses Problem mit der Aussprache von Vorarlberger Ortsnamen. Was übrigens, was ich mir mal von einem Linguisten auf Twitter, dem Herrn Seidel, sagen habe lassen, damit zu tun hat, dass bei uns diese Namen relativ spät erst eingedeutscht wurden und deshalb die ursprünglich romanische Betonung teilweise noch vorhanden ist. Also das ist auch ein interessanter Sidefact. Übrigens auch, wenn wir nochmal bei der liechtensteinischen Grenze sind, eine schöne Episode noch. Sie haben mit der Schweiz einmal einen Gebietsabtausch gemacht, damit die Schweizer ihr Land besser verteidigen können. Aber das verschieben wir dann doch lieber vielleicht auf eine andere Folge, wo wir könnten mal über Österreichs Grenzen sprechen. Da gibt es nämlich wirklich viel zu sagen, glaube ich.
Ja, stimmt.
Das ist vielleicht eine Weihnachtsfolge.
Da könnten wir auch hineinpacken. So. Ja, na, aber zur Weihnachtsfolge, die ist ja schon besonders. Da haben wir einen Stargast. Ich verrate es noch nicht, aber erinnere dich, wir haben doch zu unserer Weihnachtsfolge einen ganz, ganz besonderen Gast.
Ah ja, ich erinnere mich.
Ja, aber stimmt, so eine Grenzfolge wäre sehr schön, da könnte man auch vielleicht Fragen so zumindest kurzfristig einladen, den Fabian Sommerwiller.
Ah, stimmt, ja, der hat das übrigens Buch gemacht.
Ja, der hat ein schönes Buch über Grenzen geschrieben, war auch sehr lustig, weil er hat den Live-Ticker beim Standard damals gemacht, ganz anderes Thema, bei der Ibiza-Causa und den Standard-Usern ist dann aufgefallen, dass da jemand Sommerwiller heißt und gleichzeitig über Ibiza und das Ibiza-Video tickert. Das sind dann so diese kleinen... Ja,
Österreich ist voller Ironien.
Ja, es ist ein ironisches Land, man muss es als solches auch verstehen und damit werden wir jetzt auch, also ich könnte jetzt ewig lang mit dir smalltalken, aber irgendwann strapazieren und überstrapazieren wir vielleicht die Geduld unserer Hörerinnen und Hörer. Und vielleicht ist jetzt der Punkt gekommen, wo wir langsam sagen, es war sehr schön, es hat uns sehr gefreut. Je nachdem, wann ihr zugehört habt, wünschen wir euch noch einen schönen startenden Tag, Rest vom Tag, einen schönen Abend, vielleicht manche sogar eine gute Nacht, falls die überhaupt noch wach sind.
Wenn jemand auf der ISS zuhört, einen schönen 17. Sonnenuntergang diesen Tag oder was immer. Ach Ralf, da sieht man wieder den Juristen, du musst alle Eventualitäten abdecken.
Siehst, da könnten wir gleich darüber reden, ob das wirklich Flüge ins All waren.
Ja, komm, das machen wir wirklich ein anderes Mal, weil sonst jetzt steigt gerade der Letzte aus, weil er aufwacht, weil wir so deppert reden. In diesem Sinne...
Ja, darüber reden wir in der Grenzfolge, weil da reden wir dann darüber, wo die vertikale Staatsgrenze ist. So, aber das war jetzt meine letzte besserwisserische Randnotiz. In diesem Sinne einfach schön, dass ihr da wart und ein wienerisches Ciao.
Und Bussi Baba aus Feldkirch. Es folgt die Bundeshymne. Hm.